Guten Abend und herzlich willkommen hier im Tibetischen Zentrum. Ich bin Hanno Röttger, ich bin der stellvertretende Geschäftsführer und begrüße Sie alle und Professor Brodbeck ganz herzlich hier bei uns zum Vortrag Anders Wirtschaften und bin schon sehr gespannt darüber, was Professor Brodbeck, der sich ja schon sehr lange mit dem Thema beschäftigt, wie können wir anders wirtschaften, wie können wir die Wirtschaft verändern, sodass die Ethik wieder mehr zählt oder überhaupt mehr zählt. Und was fehlt uns in der Wirtschaft aktuell und was führt uns auch in die Krisen, die wir jetzt gerade sehen und die wir in der Vergangenheit auch oft gesehen haben. Was führt uns dahin und was kann uns der Buddhismus zeigen und mitgeben, um die Wirtschaft besser zu machen, so zu gestalten, dass das Leiden in der Welt tatsächlich verringert wird, anstatt durch die Wirtschaft das Leiden sogar noch zu erhöhen. Und um den Vortrag auch für Sie gut zu gestalten, ist vielleicht eine ganz interessante Frage, wer sich mit dem Buddhismus auskennt, ganz neu ist. Also die Frage vielleicht mal, wer ist mit dem Buddhismus schon zusammengekommen, interessiert, ein bisschen vorgebildet, Dollar vorgebildet? Okay, also der Großteil. Wir würden den Vortrag, also wir würden erstmal gerne vielleicht 50 Minuten Vortrag jetzt hören und dann ungefähr nochmal dieselbe Zeit eine Frage-Antwort-Runde anbieten, sodass Sie dann auch ganz spezielle Fragen, die Sie vielleicht an Professor Brodbeck haben, stellen können. Ich würde dann mit dem Mikrofon rumgehen, sodass wir alle Fragen auch gut einfangen können und jeder alles gut hören kann. Wir nehmen den Vortrag auch auf und stellen ihn nachher in unser Forum, sodass man ihn sich entweder später nochmal anhören kann oder, wenn Sie Bekannte haben, die vielleicht auch Interesse haben, sich auch diesen Vortrag nochmal herunterladen können. Professor Brodbeck, ich würde jetzt erstmal an Sie übergeben.
Vielen Dank für die Einladung, für die Begrüßung. Es ist schön, endlich mal im tibetischen Zentrum zu sein. Ich bin öfters in Frankfurt im Tibethaus, aber Sie hören es an meiner Sprache. Aus dem tiefen Süden kommend ist es doch ein weiter Weg nach Hamburg, was mich aber umso mehr freut, wenn ich Sie hier begrüßen darf. Die Frage, der wir uns heute zuwenden, möchte ich unter einer spezifischen Denkform, die aus dem Buddhismus kommt, thematisieren. Und da ich ja viele Handzeichen gesehen habe, haben Sie sozusagen schon alle Vorkenntnisse mitgebracht, zum Teil vielleicht schon sehr viele. Und ich möchte Ihnen zeigen, dass das, was wir aus der buddhistischen Tradition übernehmen können, und ich beziehe mich da vor allem auf die Madhyamika-Philosophie, ich werde da gleich noch drei Sätze dazu sagen, dass das nicht etwas ist, was wir schulmäßig lernen, so dass wir ein Buch lesen drüber und dann wissen wir Bescheid, also was hat Nagarjuna gesagt, Chandrakirti, was hat dieser oder jener gesagt, sondern dass wir das Potenzial erkennen, dass das angewendet werden kann. Und was Anwendung heißt, ist genau die Schwierigkeit hierbei, was ich auch in der Einführung hier schon gehört habe. Das ist ja gerade das Problem, was können wir machen? Wer ist wir? Und was heißt machen? Das ist die große Schwierigkeit, wenn es um generelle Fragen der Ethik, der Handlung geht und ganz speziell um Fragen der Wirtschaft. Dass Wirtschaft und Ethik nicht zwei verschiedene Dinge sind, das erkennen Sie schon daran, dass die Reflexion über Wirtschaft, die ja aus dem abendländischen Denken kommt, aus der europäischen Tradition, dass sie ursprünglich verortet ist als Teilgebiet der Ethik. Wirtschaft, über Wirtschaft nachzudenken, über Geld nachzudenken, über den Zins, über den Tausch, über Kredit nachzudenken, das war ursprünglich ein Teilgebiet der Ethik. Erst sehr viel später ist daraus etwas ganz anderes geworden. Und die Folgen dessen erleben wir jetzt. Und zwar sowohl in der realen Organisation der Wirtschaft, was wir eben so Realität nennen, im relativen alltäglichen Sinn, als auch im Nachdenken über Wirtschaft. Beide Aspekte möchte ich mir etwas näher anschauen. Bevor ich das mache, zwei Bemerkungen, methodischer Art sozusagen vorneweg. Das erste ist ein selbstverständliches, gleichsam ein europäisch-genetisches Vorurteil, das wir mitbringen durch unsere Sozialisation in Europa. Diesen Nachteil haben asiatische Länder nicht. Und da entstehen auch sehr viele Verständnisschwierigkeiten. Wir sind alle Anhänger, stillschweigend von der Muttermilch an, durch unsere Sprache, durch unsere Kultur, durch unser Denken, sind alle geboren als Anhänger von der platonischen Philosophie, der griechischen Philosophie, die Platon begründet hat. Und diese Philosophie sagt, die Wirklichkeit da draußen ist organisiert durch Ideen. Und wenn man die Wirklichkeit verändern will, dann muss man die Ideen, die diese Wirklichkeit gestalten, verändern. Und dann muss man eben andere Ideen verwirklichen. Wettstreit der Ideen, Sie kennen all diese Gedanken, sind allgegenwärtig. Wir haben also die Vorstellung, Wirklichkeit, so wie wir sie beobachten, ist ein Ausfluss von Ideen. Und wenn wir eine andere Wirklichkeit wollen, dann müssen wir eben andere Ideen haben. Ja? Ultraliberale, sozialistische, kommunistische und was es da historisch alles gegeben hat. Und das wird dann kräftig verwirklicht und umgesetzt. Und da liegt eine ganz, ganz große Gefahr drin, die man nicht erkennt. Da zitiere ich jetzt keinen buddhistischen Autor, sondern einen sehr deutschen Autor, den Vater des deutschen den Vertreter des Höhepunkts des deutschen Idealismus, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, der hat mal anlässlich der Französischen Revolution Folgendes gesagt. Er hat gesagt, Abstraktionen, und das sind ja Ideen, Abstraktionen in der Wirklichkeit geltend machen, heißt Wirklichkeit zerstören. Und wenn wir jetzt Ideenkonkurrenz haben und sagen, wir brauchen bessere Ideen, damit wir eine bessere Wirklichkeit bekommen, dürfen wir nie vergessen, unsere Ideen, egal welche es sind, wie heilig sie immer sind, wie mitfühlend sie scheinbar sind, es sind Einseitigkeiten. Und wenn wir diese Einseitigkeiten verwirklichen, dann müssen Menschen, die mit diesen Ideen konfrontiert sind, irgendetwas an sich verändern. Und da kommt die große Frage, wie tun sie das? Tun sie das von außen kommend oder von innen kommend? Und das ist die ganze Schwierigkeit. Das ist eine typisch europäische Tradition, dass man sagt, sie liefern eine Diagnose, ich sage irgendwas, wie Wirtschaft funktioniert, und dann sagen, und was schlagen jetzt Sie vor, dass man tut? Ich verweigere mich da prinzipiell. Und jetzt mal ein Sprung zu Nagarjuna, zum Begründer der Madhyamika-Philosophie. Da gibt es im Hauptwerk von ihm, im Mula Madhyamika Karika, die Verse über den mittleren Weg. Da gibt es eine Aussage, die unheimlich viel Verwirrung angestiftet hat. Man nennt sie in der englischen Buddhologie Non-Statement View. Also man Meinungen zu haben, das geziemt sich nicht für einen Vollendeten, heißt schon in Pali-Kanon. Und diese Idee hat Nagarjuna sehr vertieft und hat gesagt, nein, wir vertreten eben keine Position. Prasanjika Madhyamika ist keine Position. Wir wollen nichts verwirklichen. Wir wollen niemand von irgendeiner Idee überzeugen. Da kann man jetzt natürlich sofort aus europäischer Perspektive sagen, ja, was willst du dann überhaupt? Was soll das überhaupt? Was soll das für eine Philosophie sein? Nun, das möchte ich jetzt etwas konkreter vorführen, und zwar eben an der Wirtschaft. Und dann überlasse ich es Ihnen nicht ganz, aber ich suggeriere dann daran anknüpfend ein paar Überlegungen, was vielleicht geschehen könnte, was sich vielleicht verändern könnte, was vielleicht zu hoffen ist. Und worüber wir vielleicht keine Illusionen oder nicht so ganz große Illusionen haben sollten. Der Text, Mula Madhyamika Karika, ist ein sehr schwieriger Text. Ich habe ihn wahrscheinlich wie viele oder einige von Ihnen, ich weiß es nicht, und wie auch meistens in Zentren studiert wird, übrigens in tibetischen genauso wie in indischen oder sonst wo, man geht aus von Kommentaren, ja, und dann liest man sich langsam vom Kommentar rückwärts bis zum Originaltext und sagt, den Original verstehe ich ohne Kommentar überhaupt nicht, habe ich natürlich auch gemacht, bis ich mich eines Tages, war ziemlich genau vor 25 Jahren, entschlossen habe, die ganzen Kommentare zu vergessen, ja, und mich wirklich nur noch auf die 6 bis 7 relativ authentischen Texte von Nagarjuna zu konzentrieren. Und ich habe gedacht, da muss doch eine Pointe dabei sein. Und über Jahre habe ich sie überlesen. Einen Satz gibt es bei ihm drin. Da spricht er von, im Kapitel über die Tat und den Täter, spricht er am Ende davon, dass er sagt, so wie man nicht eine Tat denken kann ohne Täter und keinen Täter ohne, dass er etwas tut, also ohne das Ausführen einer Tat. Das ist also zirkulär vermittelt und nichts existiert aus sich selber. Der Täter hat keine Selbstnatur, wie man im Buddhismus sagt, und die Tat hat keine. So soll man, und das ist gerade so ein Handlungsprogramm von ihm, so soll man alle Dinge betrachten. Das war ehrlich gesagt für mich ein Schlüssel. Sie werden gleich verstehen, warum das so wichtig ist. Da ist eine Zirkularität ausgedrückt. Es ist nicht nichts, aber es ist etwas, was wir im Denken nachvollziehen können. Und jetzt die Schwierigkeit besteht darin, in dem, was wir alltägliche Wirklichkeit nennen, genau solche Strukturen zu erkennen und dabei zu bemerken, wie die Menschen nicht erkennen, diese darin liegende Abhängigkeit. Das ist jetzt alles sehr nebulös, es wird gleich sehr konkret. Das scheint mir also der wirkliche Schlüsselsatz zu sein. Er vertieft es dann an vielen Stellen, also ich habe zwar etliche Zitate mitgebracht, aber ich will sie jetzt nicht belästigen mit Zitaten, außer in der Diskussion kommt Nachfrage, kann ich gerne welche nachliefern. Es gibt noch einen Schlüsselsatz, der das noch viel deutlicher macht, und da finde ich es schade, dass Nagarjuna in diesem Punkt ist eigentlich relativ wenig angewendet hat, oder diesen Gedanken relativ wenig angewendet hat, gerade in seinen Ratschlägen, die er Königen gegeben hat. Wir kennen ja Ratnavali zum Beispiel, den Text, wo er Ratschläge gibt. Und da sagt er relativ wenig über Ökonomie und sagt relativ wenig über Staatsführung. Ein bisschen was drückt er aus. Ich sage Ihnen, welchen Gedanken ich meine. Ich habe ihn an drei Stellen fast identisch bei ihm in seinen Texten gefunden. Ich gebe nicht wörtlich wieder dem Sinngehalt nach. Er sagt, dies, dass ein Vater ist, hat er vom Kind. Und dies, dass ein Kind ist, hat es vom Vater. Ich kann nicht Vater denken ohne Kind und nicht Kind denken ohne Vater. Und da wir in einem feministischen Zeitalter leben, übersetze ich es sofort jetzt mit Mutter und Kind. Also bin ich auf der sicheren Seite. Also ich kann Mutter nur denken, wenn ich Kind denke, und Kind nur denken, wenn ich Mutter denke. Das ist eine logische Denkfigur, die gibt's bei Aristoteles so nicht. Es gab's in Griechenland, Heraklit hat fast wörtlich dasselbe gesagt, aber ich will jetzt hier keine Philosophiestunde machen. Warum reite ich auf diesen Punkt herum? Das ist doch hochinteressant. Es gibt in der Wirklichkeit, wir alle sind Kinder, viele von Ihnen sind vielleicht Mütter oder Väter, wir sind eingetreten in diese soziale Beziehung, in diese Relation und denken nicht drüber nach. Und das ist eine sehr abhängige, zirkuläre Relation. Ich kann nur von Vätern sprechen, von Müttern sprechen, wenn ich von Kindern spreche und umgekehrt. Und wenn man mal ein bisschen sich umschaut, entdeckt man plötzlich, und das war für mich persönlich mein großes Aha-Erlebnis, ähnlich gelagerte Verhältnisse in der menschlichen Gesellschaft zuhauf. Und wenn man das versteht, dass die menschliche Gesellschaft genau auf diese abhängige, zirkuläre Weise organisiert ist, dann versteht man auch viele Schwierigkeiten und versteht auch die Schwierigkeit, diese Schwierigkeiten zu vermeiden. Ich mache jetzt einen großen Sprung, das war die methodische Vorbemerkung, und mache es ganz konkret an einem zentralen Beispiel, nämlich dem Geld. Wir alle gehen damit um. Sie wissen alle, was es ist. Wirklich? Ich habe ziemlich viele Bücher über das Geld und Geldtheorie zu Hause und habe die letzten 30 Jahre sehr, sehr viel durchstudiert. Ja. Und ich muss Ihnen sagen, Sie finden keine richtige Antwort. Geld ist nicht verstanden in unserer westlichen Kultur. Ich werde das gleich begründen. Eigentlich ist es naheliegend. Schauen wir uns so ein Ding an. Hier. Ui, ich habe sogar einen großen. Was ist das? Das ist ein Stück Papier, da hat ein Zentralbankpräsident, hat da unterschrieben und hat gesagt, dies sei Geld und damit war es Geld. Ja. Inzwischen braucht er nicht mal mehr drucken, es genügt eine Computertaste zu betätigen oder eine Null dahinter zu setzen und schon ist Geld geschaffen. Also Geld als ein Ding, als ein physisches Ding, ist ganz offensichtlich nicht das, was wir glauben, dass es ist. Es ist ein Stück Papier. Ja. Aber warum, wenn ich den jetzt da vorne hinlege und sage, ich schenken, wer als erster nimmt, der bekommt. Da würde wahrscheinlich zunächst mal niemand aufstehen. Aber irgendwann wird, ich sage, es ist doch nur ein Stück Papier, ich werfe das weg. Aber irgendwann wird es jemand nehmen, ja. Wahrscheinlich mit dem Satz, ich spende es jetzt oder irgend sowas. Ja. Also da müssen wir mal überlegen, was in unserem Geist passiert, dass wir diesem Stück Papier irgendeinen Wert zuschreiben. Woher kommt der? Ja gut, da gibt es Ökonomen, die sagen, ja, es gibt in uns so etwas wie Nutzen und diesen Nutzen projizieren wir auf die Dinge. Das ist die sogenannte Grenznutzenschule in der Ökonomie. Aber auf ein Stück Papier können wir keinen Nutzen projizieren. Das Ding hat, was ist der Nutzen? Müssen wir mal überlegen. Na, eine Gewissheit. Die Gewissheit, wenn ich es ausgebe, glaubt jemand anders auch an dessen Wert. Ja? Das ist das Merkwürdige. Ja? Und weil ich weiß, dass alle anderen auch dran glauben, darum glaube ich auch dran. Überlegen Sie mal, da gibt es etwas und das regiert angeblich die Welt. Ja? Geld regiert die Welt. Und es beruht darauf, dass wir kollektiv wie einer Fata Morgana einem Ding glauben, das es Wert hat und alle anderen nachmachen, die das auch glauben. Was steckt da drin? Bevor ich eine kleine Antwort mit Blick auf Nagarjuna versuche, eine negative Antwort natürlich, Sie erwarten nicht von Prasanjika Madhyamika Studierenden oder Schülern, dass sie eine positive Antwort geben, aber welchen falschen Gedanken muss man vermeiden, darauf will ich abzielen. Schauen wir uns mal ein paar positive Antworten an. Da gibt es die eine, ich mache es ganz kurz, da gibt es die eine ökonomische Theorie, die stammt im Wesentlichen von, ist in Amerika sehr, sehr populär. Da ist immer The Austrians, vielleicht haben Sie das schon mal gehört, das ist die österreichische Schule und die sagen, es geht auf Karl Menger, einen Wiener Ökonomen aus den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts zurück, der sagt, ja, ist doch ganz einfach mit dem Geld. Da gab es ursprünglich mal große Tauschgesellschaften und da haben die Leute probiert, ihre Waren auszutauschen, Schuhe gegen Salat und was weiß ich, Häuser gegen Getreide oder irgend sowas und haben sie festgestellt, es ist verdammt schwierig, ja. Wenn ich einen Schuh haben möchte und ich habe Getreide, ich muss jemanden finden, der es ausgerechnet genau den umgekehrten Wunsch hat. Ja, das ist ja fast unmöglich und so weiter. Und so steht dann gleichsam Karl Menger vor einem riesen Marktplatz und sagt, hey, das funktioniert da nicht. Das kann's ja gar nicht, der Tausch kann ja gar nicht funktionieren. Aber im Lauf der Zeit, sagt er, wurden die Leute schlauer. Da haben sie entdeckt, ich muss ja nicht direkt, wenn ich habe Schuhe, ich bin Schuster, ich möchte Getreide haben dafür. Ich muss nicht jemanden suchen, der jetzt Getreide hat. Ich kann einen Umweg gehen. Ich kann mir jemanden suchen, der für Schuhe Silber hergibt und dann mit dem Silber versuchen, Getreide zu bekommen. Also ich kann indirekt tauschen. Nicht direkt, sondern indirekt tauschen. Und so nach und nach, ich habe schon Silber genannt, hat sich aus verschiedenen Waren dann, haben sich ein paar herausentwickelt, die wurden beliebter, also so evolutionäre, war eigentlich wie ein Evolutionstheoretiker, obwohl er das Wort nicht verwendet hat. Evolutionär entsteht dann schließt am Schluss nur noch zwei Waren, das ist Gold und Silber, und dann bleibt nur noch Gold übrig. Ja? Was ist an diesem Gedanken faszinierend? Das ist so anschaulich. Man kann das übrigens sogar auf Computern programmieren und dann entsteht tatsächlich ein oder zwei Waren bleiben dann übrig. Was ist an diesem Gedanken faszinierend? Seine Illusion. Und was ist der Denkfehler dran? Jetzt erinnern wir uns vielleicht ein bisschen an Madhyamika. Madhyamika sagt, es gibt keine für sich seienden Entitäten. Das klingt furchtbar schwierig. Was ist das? Es gibt nichts, was mit sich identisch aus sich existiert. Wendet man das mal auf eine Tauschgesellschaft an. Existiert eine Tauschgesellschaft ohne Geld als mit sich identisch über viele Jahrhunderte, damit sich daraus dann Geld entwickelt? Natürlich nicht, es geht ja gar nicht, weil das ein reines Konzept ist, das wir auf irgendetwas projiziert haben, was es historisch nie gegeben hat. Warum? Der Menger selbst sagt, evolutionär ist Geld entstanden aus der Bewegung der Tauschakte. Nach und nach. Und erst vom ursprünglichen Zustand her ist der Tausch praktisch unmöglich. Ja, Moment, wie ist es dann möglich, dass eine Tauschgesellschaft existiert, ohne dass es Geld gibt? Wie kann sich in einer Tauschgesellschaft, die gar nicht funktionieren kann ohne Geld, wie kann die über Jahrhunderte bestehen, damit sich in dieser Tauschgesellschaft evolutionär in Jahrhunderten oder Jahrtausenden Geld entwickelt hat? Ein Denkfehler. Kann gar nicht sein. Übrigens, man kann es auch empirisch zeigen, aber schon rein logisch sehen Sie, ein bisschen angewandt, denken Sie dran, es gibt keine Selbstnatur, immer gleich diesen kritischen Gedanken anbringen. Mir hat es sehr geholfen und schon entdeckt man den zentralen Denkfehler. Man setzt etwas voraus, was man hinterher erst beweisen möchte. Ich mache es noch einmal, es gibt viele Geldtheorien, ich mache noch eine zweite, wo es genau ähnlich funktioniert. Das ist die sogenannte staatliche Theorie des Geldes. Geld wird vom Staat den Leuten vorgeschrieben. Ist ja offensichtlich so, ja. Heute hat die EZB beschlossen, dass sie mehr Geld druckt. Die können das offensichtlich, die dürfen es. Also die Theorie muss doch stimmen. Da stimmt also die staatliche Theorie des Geldes. Geld ist ein staatliches Produkt. Ja, da widerspricht nur leider wiederum die historische Erfahrung. Haben Sie schon mal was von Inflationszeiten gehört? 1923 in Deutschland oder in Russland oder in Israel nach dem Zweiten Weltkrieg, als Israel gegründet wurde. Da ist die einheimische Währung oder auch Russland nach dem Zusammenbruch ist plötzlich verdrängt worden. Man hat Zigarettenwährungen verwendet, Alternativen versucht, wo man tauscht. Man kannte ja schon Geld, man wusste ja schon, wie Geld funktioniert. Dann hat man etwas ausprobiert und das hat vorübergehend funktioniert. Aber die staatliche Setzung hat nicht funktioniert. Ja, und viele Länder in Afrika und Südamerika haben das auch versucht und die Leute haben das Geld nicht angenommen. Was lernen wir daraus? Auch die staatliche Theorie des Geldes lässt sich nicht logisch vollendet durchdenken. Das ist jetzt sehr wichtig. Weil an diesen zwei Theorien hängen fast alle Lösungsvorschläge, die ich die letzten Jahre gehört habe. Wir können gerne in der Diskussion sagen, ich werde es zuordnen. Ich werde Ihnen sagen, aha, Sie hängen sich da auf. Letztlich ist es eine dieser beiden Theorien. Warum ist es wichtig, dass man versteht, dass diese zwei Theorien nicht funktionieren? Man kann damit nichts erklären. Wenn der Staat wirklich absolute Hoheit über das Geld hat, dann kann er Geld steuern, wie er will. Das glauben zwar viele Ökonomen, aber wie wir an vielen Wirtschaftskrisen gesehen haben, funktioniert es nicht. Und umgekehrt, es ist nie beobachtet worden, dass irgendwo spontan Jahrhunderte lang Tauschgesellschaften existiert haben und die haben dann aus sich heraus Geld hervorgebracht. Was jetzt? Es ist und es ist nicht. Oder beides? Kommt Ihnen das irgendwie bekannt vor? Ja, das ist eine typische Denkfigur, zu der man im Madhyamika immer eine Überlegung treibt. Und man sagt, hey, es ist so, kann ich nicht denken. Es ist nicht so, kann ich nicht denken. Beides kann ich nicht denken. Das nennt man Katus Koti. Wie sieht dann die Lösung aus? Ich kehre nochmal zurück zu dem Anfangsbeispiel. Mutter und Kind. Und jetzt überlegen wir mal, ob wir das nicht anwenden können aufs Geld. Warum also hat Geld einen Wert? Warum funktioniert's? Weil wir es alle verwenden. Warum verwenden wir es? Weil wir an einen Wert des Geldes glauben. Warum glauben wir an einen Wert des Geldes? Ja, weil andere es auch verwenden. Weil wir das so nachmachen, von Kindesbeinen an. Kinder können fürchterlich schlecht in Mathe sein, wie man Geld rechnet und wie man Geld ausgibt, das verstehen sie sofort. Ja. Was steckt da drin? Ganz einfach. Ein Zirkel. Die Menschen glauben, dass Geld einen Wert hat, verwenden es deshalb. Und weil sie es verwenden, schaffen sie kollektiv als gemeinsame Illusion den Wert des Geldes. Das ist eine kollektive Illusion. Das ist eine Fata Morgana. Illusion ist nicht nichts. Da muss man immer aufpassen. Ja. Nach der Finanzkrise 2008, ich habe gelacht, da habe ich ein Interview gegeben und kam dann auf dem Handelsblatt und ja, er sagt, unter buddhistischer Perspektive ist Geld ein Nichts. Da habe ich gesagt, nein, das sage ich eben nicht. Eine Illusion ist kein Nichts. Ja. Ich musste dann nur lachen, weil zwei Monate später hat der Papst eine Rede gehalten und hat gesagt, das Geld ist ein Nichts. Und dann haben wir gedacht, naja, charakteristisch, sie verfallen doch immer wieder in die Extreme. Ja. Aber was heißt Illusion? Was heißt Illusion? Es gibt bei Nagarjuna einen wunderbaren Satz im Ratnavali, da sagt er, es ist so, als wollte man aus einer Luftspiegelung, also von Wasser, Luftspiegelung, wo man Wasser vorgetäuscht bekommt in der Wüste, versuchen zu trinken. Das ist ein ganz, also das war für mich ein Aha-Erlebnis. Ich habe es in meinem ersten Buch dann auch gleich als Motto da vorne hingeschrieben. Das ist der Witz. Wenn man auch durchschaut, dass etwas eine Illusion ist, dass der Geldwert Illusion ist, auch wenn man das durchschaut, verschwindet er natürlich nicht. Es funktioniert weiter als Verblendung. Verblendung ist nicht etwas Individuelles. Das ist ein Punkt, der ganz wichtig ist. Also Verblendung, oder nicht nur, natürlich sind wir auch individuell verblendete Wesen. Aber Verblendung ist etwas, was wir kollektiv hervorbringen. Durch unsere Sprache, auch Sprache ist nicht individuell zu verrechnen. Das ist das, was die Hirnforscher nicht verstehen. Ja. Man kann nicht aus einem einzelnen Gehirn Sprache ableiten. Das haben sie versucht. Das ist ein Witz, funktioniert nicht. Ja. Das heißt also, alles Bewusstsein ist nicht in einem Ich verankert. Das sollte man doch eigentlich wissen, das ist ein Ursatz des Buddhismus. Ja? Bewusstsein ist etwas, was ich nicht einem Ich zurechnen kann. Wenn das so ist, dann sind alle Bewusstseinsphänomene, und Geld ist ein Bewusstseinsphänomen, Geld ist eine Denkform, das ist kein Ding. Ein Stück Gold ist kein Geld, ein Stück Papier ist kein Geld. Das müssen wir verwenden und es muss durch unseren Geist und unser Handeln hindurchgehen, damit es ein Geld wert ist. Aber das tun wir alle kollektiv. Ja. Und wir bestärken und wechselseitig uns immer wieder in dieser Illusion. Ja. Und dann kommen natürlich die schönen Geistesgifte dazu. Man kann noch so abgeklärt von seinem Sitzkissen aufstehen. Plötzlich erfährt man, dass ein alter Schulkamerad, der eigentlich die gleiche Ausbildung hat wie man selber, jetzt plötzlich dreimal so viel verdient. Na, meldet sich dann nicht so ein ganz klein wenig Eifersucht? Na, taucht es nicht auch in uns auf und so weiter? Das heißt, wir spiegeln aneinander wechselseitig ständig diese Illusion des Geldes, dieses Geldwerts. Das tun wir. Und so bestärken wir sie. Jetzt könnte man natürlich sagen, na gut, also Geld ist eine Illusion, das bringen wir gemeinsam hervor. Macht nichts, es funktioniert, ist doch prima. Das ist eben ein Irrtum. Geld funktioniert als Illusion immer mal wieder, vorübergehend, wie Illusionen halt so funktionieren, aber immer wieder auch mal nicht. Und das nennt man dann Wirtschaftskrisen. Ja, so einfach ist es im Grunde. Das will ich jetzt aber ein bisschen deutlicher machen. Also wenn wir mal verstanden haben, dass Geldwerte kollektiv als Illusion hervorgebracht werden, als eine Fata Morgana des Werts, dass diese Illusion aber nicht verschwindet, wenn wir sie durchschauen. Wir könnten das höchstens alle gemeinsam und kollektiv und sagen, ab sofort machen wir was ganz anderes. Die Frage wäre dann, was? Ja. Da würden wir sehr bald wieder zu Geldformen zurückkehren, aus bestimmten Gründen. Ja. Also wenn wir das wirklich klar verstanden haben, dass Geld kollektiv von uns hervorgebracht wird, dann verstehen wir auch die große Schwierigkeit, irgendeine Veränderung erreichen zu wollen. Ich mache mal ein Beispiel. Es gibt so viele Geldreformen, die gibt es schon seit, naja, Mitte des 19. Jahrhunderts hat es eigentlich angefangen mit Proudhon und dann Silvio Gesell und wie die Leute alle heißen. Und die sagen, ich weiß, was man tun muss. Ja, ich diskutiere, wenn Sie später wollen, gerne irgendeinen Vorschlag, aber ich will jetzt keinen spezifisch diskutieren. Aber es ist immer die Vorstellung, ich weiß, was man mit dem Geld tun muss. Man muss Folgendes machen. In der Diskussion, wenn ich es gefragt werde, sage ich immer, erstens, wer ist Mann? Die deutsche Regierung? Würde das reichen in Europa? Natürlich nicht mehr. Wir haben einen Euro. Wenn es Europa macht, würde das reichen? Natürlich nicht. Es gibt noch China, Amerika, es gibt noch Russland und so weiter. Also alle Vorschläge übers Geld müssten heute sich auf den ganzen Globus beziehen. Geld ist ein globales Phänomen. Wir rechnen zwar in unterschiedlichen Währungen, aber wir rechnen alle in Geld. Und wenn Sie es in Dollar können, können Sie es in ganz kurzer Zeit in Euro. Sie müssen bloß den Kurs umrechnen. Ja, das ist nicht schwer. Das heißt, dieses Phänomen Geld beherrscht heute den ganzen Globus. Und das ist eine Entwicklung, die hat ungefähr vor 2.500 Jahren angefangen und hat mehr und mehr alle Lebensbereiche durchsetzt. Jetzt bin ich nicht mehr in Würzburg, aber in Würzburg musste ich immer vom Hauptbahnhof zu meiner Hochschule fahren in der Straßenbahn. Und ich gebe es zu, da lausche ich gerne, was für die Menschen so sprechen, so um mich herum. Ja. Ich gucke ganz lässig aus dem Fenster, aber ich höre ganz genau zu. Ja. Und ich habe es nicht genau aufgeschrieben, aber ich hätte durch die vielen Fahrten hätte ich eine Statistik machen können. Ich würde sagen, da gibt es ein Zwischenstück, da ist ein Krankenhaus, da sind dann 80% der Gespräche geht über Krankheiten, aber der Rest geht übers Geld. Ja. Die Teenies reden noch gelegentlich über was anderes, das muss ich Ihnen jetzt nicht erläutern, aber das sind so die großen Themen. Ja. Und es ist eigentlich logisch, in der Jugend, tja, da spielen die Hormone eine große Rolle, im Alter die Krankheiten, aber zwischendrin ist unser Hauptthema das, was unsere Gesellschaft vollkommen infiltriert hat, und das ist das Rechnen und Denken in Geld. Und das müssen wir uns mal wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Was ist das, was wir täglich da tun und warum tun wir es? Ich will es jetzt mal ganz nüchtern wie ein Ökonom machen. Ökonomen fangen an und sagen, wir gehen aus von arbeitsteiligen Gesellschaften. Ja? Also die Arbeitsteilung gibt es jetzt schon seit Jahrtausenden, das können wir nicht mehr zurückfahren. Und das ist ja zunächst mal völlig richtige Beobachtung, richtiger Gedanke. Ich würde noch hinzufügen, es gibt auch eine Bedürfnisteilung. Ja? Es könnte sein, dass es doch noch Raucher unter Ihnen gibt, Nicht-Alkoholiker, Alkoholiker, Vegetarier, Nicht-Vegetarier, jemand, der nur Seidenwäsche trägt, jemand, der sich verabscheut, weil es bourgeois ist oder was weiß ich. Ja, also wir haben alle höchst unterschiedliche Bedürfnisse, ja, höchst unterschiedliche Präferenzen, sagen da die Ökonomen dazu. Und wir verüben unterschiedlichste Tätigkeiten. Ja, selbst wenn wir den gleichen Beruf hätten, würden wir sehr verschiedene Dinge tun. Ja, glauben Sie mir, ich mache was ganz anderes als andere Ökonomen und Kollegen, obwohl wir formal denselben Beruf haben oder für dieselbe Art von Lehrstuhl berufen sind. Kurz, wir leben in einer arbeitsteiligen Welt und in einer bedürfnisteiligen Welt. Und jetzt gibt es natürlich die ganz richtige Frage, die übrigens der Aristoteles als erster so systematisch gestellt hat. Wie kommt das zusammen? Wie können wir aus dieser Vielheit und Verschiedenheit eine Gesellschaft machen? Der Platon hat gesagt, ganz einfach, da muss es einen Staat geben und der sagt, was zu tun ist. Also so eine Art Kommunismus, platonischer Kommunismus. Und da sagt Aristoteles, das ist doch ein bisschen naiv, man kann nicht die Struktur eines Kleinbetriebs, eines Hauses, wie es Oikos, wie das im Griechischen geheißen hat, das kann man nicht auf die ganze Gesellschaft übertragen. Es wird nicht funktionieren, weil daran ist übrigens die reale Planwirtschaft auch gescheitert. Ja, woher kriege ich all die Informationen, was Sie jetzt gerade alles für Bedürfnisse haben? Denn da muss ich die verschiedenen Kapazitäten der Tätigkeiten gegenüberstellen. Und da muss ich nur rechnen, was haben wir an Ressourcen, was haben wir an Maschinen. Das zu einem Gesamtplan zusammenzuführen, funktioniert nicht. Also macht man es relativ abstrakt und dann sind wir fast schon bei der Geldrechnung. Ja. Der Aristoteles hat eine ganz schlaue Antwort gegeben. Er hat gesagt, wenn wir einen Austausch betrachten, er macht immer einen Bauer und einen Architekt oder einen Schuster und einen Bauer. Ja, machen wir es mit Schuster und Bauer, da kann man sich das ganz gut vorstellen. Also wenn ein Schuster Schuhe eintauschen will und ein Bauer sein Getreide, dann haben die zwei Dinge, Schuhe und Getreide, nichts gemeinsam. Da ist nichts Gemeinsames. Physis ist verschieden, sagt Aristoteles. Also kann eigentlich, die können überhaupt nicht verglichen werden. Aber dennoch besteht ja ein sozialer Zusammenhalt zwischen den zwei. Die müssen ja irgendwie zusammenkommen. Und so, sagt er, Aristoteles spricht von Erfinden, was natürlich naiv war, so hat man Geld erfunden. Und Geld ist eine reine Konvention, sagt er. Das ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, ist noch nicht die Antwort. Ja, es ist eine Konvention und in der rechnen wir jetzt, wir rechnen sozusagen die Schuhe um in Geld und dann das Geld um in Getreide. In Wirklichkeit haben die zwei Dinge überhaupt nichts miteinander zu tun. Aber für den Zweck der Vergesellschaftung, Koinonia, sagt Aristoteles dazu, ist das Geld ausreichend. Ja. Also seine Pointe ist, Geld hat keine Natur. Ausdrücklich sagt er, es hat keine Natur. Es ist nicht Physis, es ist Nomos, es ist Vereinbarung. Buddhistisch ausgedrückt, es gehört zur Samvirtisatya, zur relativen Wahrheit. Ja. Also es hat keine Selbstnatur. Darum verteidige ich immer Aristoteles und sage, es war von unseren ganzen Geldtheoretikern der Schlauste. Er ist leider nicht verstanden worden, weil die meisten sagen dann, ja, eigentlich hat er gemeint, dahinter steckt der gemeinsame Nutzen oder die menschliche Arbeit, sagte Karl Marx oder wie auch immer. Ja. Das sind alles Substanzdenker. Man will immer eine Antwort. Was steckt hinter dem Wert des Geldes? Ja, irgendeine Substanz muss es ja sein. Ja. Aber da steckt keine Substanz dahinter. Sondern den Wert des Geldes bringen wir eben als kollektive Illusion täglich hervor. Wie? Indem wir damit rechnen. Wie ich vorher gesagt habe. Das ist so schwer zu verstehen. Geld ist leer und trotzdem funktioniert es. Genauer gesagt, weil es leer ist, funktioniert es. Sonst könnte es überhaupt nicht funktionieren. Wenn man sich das klar macht, dann beruht unsere Vergesellschaftung, das Zusammenführung unserer arbeits- und bedürfnisteiligen Struktur, beruht auf einer kollektiv immer wieder neu hervorgebrachten Illusion. Die funktioniert, ja, sie funktioniert. Aber wir sind Menschen und Menschen sind bestimmt, sagt der Buddha, durch drei Geistesgifte. Das ist das Geistesgift der Unwissenheit, der Gier und des Hasses oder der Aggression. Machen wir also mal ganz elementaren Buddhismus. Wirklich, also Hinayana sozusagen, Theravada im Grundkurs. Ja. Die drei Geistesgifte. Können wir die drei nicht nur abstrakt ansprechen, je auf mich bezogen, ja, ich bin gierig, ich habe manchmal einen Hass, manchmal bin ich ganz dumpf und blind. Und das hat eine persönliche Bedeutung, ganz ohne Zweifel. Die drei Geistesgifte haben eine persönliche, individuelle Bedeutung und da kann man individuell damit arbeiten. Darum gibt es diese wunderschönen Praktiken, die uns überliefert sind. Aber dazu sage ich jetzt nichts, sondern ich spreche jetzt von den drei Geistesgiften als einer kollektiven Illusion. Was ist die kollektive Wirklichkeit dieser Art von Täuschung? Und da wird es jetzt interessant, denn die Chance, das näher zu untersuchen, hat man im Buddhismus bisher kaum ergriffen. Also ich kenne fast niemanden, der mal die Frage gestellt hat, ist die Täuschung, ist die Illusion, von der wir ausgehen, nicht auch ein soziales Phänomen, nicht nur ein individuelles? Was sagt er immer, Sprache täuscht, ja, weil wir da Allgemeinbegriffe haben und ein Label auf die Dinge draufsetzen. Aber Sprache ist nie individuell, Sprache ist immer ein kollektives. Sprache gibt es nur zwischen ich und du und wir und ihr. Das gibt es nicht, für mich gibt es keine Sprache. Könnt ihr jetzt auf Wittgenstein mich beziehen, der schön gezeigt hat, dass es gar keine Privatsprache geben könnte, selbst wenn man es wollte, könnte es nicht geben. Also wir sind zu innerst soziale Wesen. Klammer auf, genau deshalb sind wir auch verpflichtet, engagierte Buddhisten zu sein. Und das ist auch der Witz am Mahayana, Klammer zu. Also das kleine Zwischenbemerkung. Aber wie sind jetzt dann die Begriffe, die wir uns alle wunderbar in der Lehre angeeignet haben, aus der Dharma-Tradition, wie sind die jetzt zu verstehen in der Wirtschaft als soziale Wirklichkeit? Also als relative Wirklichkeit. Natürlich, wenn ich von sozialer Wirklichkeit spreche, meine ich immer die relative Wahrheit. Ja. Für die Experten Samvirti Satya. Ja. Also es ist die relative Wahrheit. Also wie sind die drei Geistesgifte real in der Ökonomie? Und nur wenn wir das verstehen, wenn wir verstehen, wie Täuschung funktioniert, können wir was verbessern. Der Buddha hat ja einen Weg gegeben, wie man mit diesen drei Giften arbeitet. Er hat gesagt, die drei Gifte loszuwerden, so erreichst du das Nirvana. Ja. Wie machen wir das jetzt aber kollektiv? Da müssen wir erstmal verstehen, wie die drei Geistesgifte wirklich sind in der sozialen Welt. Nach meiner Hinführung hoffe ich jetzt, dass ich es leicht habe. Dass das Geld eine kollektive Illusion ist, habe ich jetzt vielleicht, zumindest als halbwegs plausible Ahnung, Ihnen dargelegt. Also kann man sagen, Geld ist verkörperte soziale Unwissenheit. Es ist das Nichtwissen. Das Nichtwissen um unsere gegenseitige Abhängigkeit. Ja? Ich gehe nicht in einen Laden und sage zu jemand, ach, dieses schöne Produkt, was jetzt da wohl alles dahinter steckt. Ich trinke eine Tasse Kaffee. Wie hat wohl die Kaffeepflückerin gearbeitet? Und wie ist sie vielleicht mit Pestiziden verseucht worden? Wie lebt die eigentlich? Wie ist der Kaffee übers Meer gekommen? Wie ist er gemahlen worden? Was sind die Verhältnisse der Arbeiter in diesem Bereich? Und natürlich noch viel weiter, welche Rechtsformen haben eigentlich diese Firmen? Welche Staaten haben sie? Wie ist das organisiert? Und Sie sehen schon, plötzlich sind wir in einer gegenseitigen Abhängigkeit, die kein Ende kennt. Ja. Eigentlich müssen wir bei jedem Ding sagen, Mensch, das ist eine harmlose Tasse Kaffee oder eine harmlose Tasse Tee, aber wenn wir uns angucken, was da alles drinsteckt, ja, dann sehen wir all diese gegenseitige Abhängigkeit. Schöne Meditationsübung, Thich Nhat Hanh macht das sehr oft, ja, diese Art von Meditation. Finde ich wunderbar und ist auch sehr richtig. Aber wir tun es alltäglich nicht und wir sind eigentlich auch ganz glücklich, sind wir ehrlich. Ja. Jedes Mal in einen Laden zu gehen und dann zu reflektieren und mein Gott, wo kommen jetzt die Hirse wieder her? Und wir sind sehr froh, dass wir in ein Regal greifen und da steht eine Zahl drauf und dann legen wir das aufs Laufband und dann legen wir der Zahl entsprechend Münzen aufs Band oder schieben eine Kreditkarte irgendwo rein. Ja, das war neulich eine sehr hübsche Kolumne im Spiegel Online, wo eine Dame geschrieben hat, ja, ich kaufe gern Bio, aber muss es immer sein, dass du mich beglückst mit deinem Weltbild, Verkäuferin? Ich will, dass du mich beglückst, zack, zack, aber ja, ich will auch was Gutes tun, aber zack, zack. Ja. Dieses zack, zack ist also typisch. Wir könnten gar nicht mehr anders leben. Ja, wir kürzen unser Leben eben ab. Wir sind auf die Illusion angewiesen, weil sie soziale Wirklichkeit ist. Versuchen Sie mal, jeden Ihrer Schritte im Hinblick auf diese Abhängigkeit zu reflektieren. Es ist unmöglich. Ja. Und das Geld nimmt uns wunderbarerweise diese Reflexion ab. Wir wickeln einfach die gegenseitige Abhängigkeit im Ökonomischen übers Geld ab. Wir arbeiten, bekommen dafür Geld, geben das Geld wieder aus und kriegen Produkte dafür. Ja. Also ist doch eigentlich ganz einfach. Wunderbare Erfindung. Ja. Das ist das Verlockende am Geld. Ich will das nicht kleinreden. Und bitte auch von daher, erliegen Sie bitte nicht der Illusion zu glauben, man kann Geld morgen abschaffen. Wir müssen nur unsere gegenseitige Abhängigkeit erkennen und dann sprechen wir ein bisschen miteinander und dann wird's schon irgendwie. Okay, also wenn das Geld in seiner sozialen Wirklichkeit Verblendung ist, verkörperte Verblendung gleichsam, illusionär verkörperte Verblendung, was sind dann die anderen beiden Gifte, die auf dieser Unwissenheit aufsetzen? Der Witz ist ja gerade, dass die Unwissenheit die Grundlage ist für die anderen zwei Geistesgifte, also für die Gier und für den Hass. Also vom Individuum aus ist es relativ leicht. Da baue ich ein Ego-Territorium auf und das will ich ständig ausweiten. Ich will mehr. Ich will mehr Besitz haben, mehr Zuneigung und so weiter. Das ist dann die Gier. Ich will mein Ego-Territorium ausweiten. Aber dann treffe ich auf Menschen, die auch ihr Ego-Territorium haben. Und die wollen es auf mein Territorium ausweiten. Und dann werde ich natürlich sauer, daraus entsteht Hass. Also im Grunde ist es relativ einfach, mit den drei Giften zu verstehen, wie die funktionieren. Und auch ökonomisch ist es relativ einfach. Was ist die entsprechende Gier auf der Grundlage des Scheins des Geldes? Doppelter Genitiv war nicht schön. Man könnte schon direkt sagen, was ist die Gier auf der Grundlage des Geldscheins im Doppelsinn des Wortes? Naja, Sie wissen's. Geldgier. Die Geldgier verkörpert sich, institutionalisiert sich. Sie wird selbstverständlich. Was ist die Geldgier? Ich habe eine bestimmte Summe und ich will nach einer bestimmten Zeit mehr von dem Stoff, Geld. Da will ich mehr. Das ist das Streben nach Zins, nichts anderes. Also in einem Satz gesagt, der Zins, der Gewinn, die Derivate, all diese wunderbaren Dinge aus der Finanzarchitektur, über die man natürlich im Detail sehr viel sagen kann, all diese Dinge sind verkörperte Gier. Sozial verwirklichte, verkörperte Gier. Das steht in Gesetzbüchern. Da steht sogar drin, entgangener Zins, Opportunitätskosten kann man gelegentlich einklagen und solche Dinge. Das ist soziale Wirklichkeit geworden. Über 2,5 Jahrtausende haben Philosophen und Religionen dagegen gekämpft. Zinsverbot, Das ist im Islam, ist im Christentum, im Judentum ist ein bisschen merkwürdig, weil die dürfen keinen Zins von den eigenen Leuten nehmen, aber von Fremden, wenn Sie es nachlesen, da ist ein bisschen merkwürdig. Thomas von Aquin sagt dann, aber mit dem Neuen Testament hat sich das eben auf alle Menschen umgelegt und deshalb gibt es jetzt kein Außen mehr, jetzt sind wir alle, sozusagen gehören wir zum selben Stamm und deshalb darf man auch von keinem Bruder Zins nehmen, weil alle Brüder sind. Das war alles da. Und der letzte Widerstand gegen diese selbstverständliche Gier, allerdings in ihrer verblendeten Form, nämlich als Kapitalprofit oder als Kapitalzins, Zinsknechtschaft und wie die Begriffe alle heißen. Der letzte große Widerstand dagegen war der Sozialismus. Das war der Versuch, Geld einzuschränken, abzuschaffen. Das war der große, historisch letzte Widerstand. Und der ist 1989 implodiert. Das war der letzte große Versuch dagegen. Heute lesen Sie die Lehren der Soziallehren der katholischen Kirche, wie es eine päpstliche Kommission zusammengestellt hat. Da spricht man inzwischen ganz selbstverständlich vom Renditestreben. Das gehöre zu einer vernünftig funktionierenden Unternehmung. Das heißt, die Verblendung der Geldgier gehört als Selbstverständlichkeit dazu. Da ist es in die katholische Ethik schon implementiert. Und das andere Geistesgift kriegen wir auch schnell auf der Grundlage des Geldes. Das ist der Wettbewerb. Geld muss immer, um zu funktionieren, begrenzt sein. Ich glaube, das bestreitet niemand. Oder ist jemand hier, der sagt, ich habe viel zu viel davon? Gut, dann sind Sie ein sehr weiser Mann oder eine weise Frau und wir verneigen uns tief und sagen, dahin möchte ich auch mal kommen. Aber in der Regel gehen wir davon aus, dass wir nie genug von diesem Zeugs haben. Aber wir begegnen uns selbst, der andere will ja das auch. Und da Geld immer in der konkreten Form, in der es vorliegt, als verfügbares Lohneinkommen, als verfügbarer Umsatz oder wie auch immer, ist es begrenzt und wird durch Eigentumsrechte auch rechtlich sanktioniert und abgegrenzt, entsteht daraus Wettbewerb, Konkurrenz, bis hin zu all diesen fürchterlichen Dingen, die wir beobachten können, Spekulation und völlige Blindheit gegenüber dem Leiden, das man damit anstellt, wenn man Lebensmittelspekulation betreibt und solche Dinge. Ja. Das heißt, die drei Geistesgifte, Unwissenheit, Gier und Hass, können wir als ökonomische Wirklichkeit, aber als soziale Verkörperung sehr gut beobachten. Das ist der Schein des Geldes, die Illusion, dass man auf dem Schein des Geldes alle möglichen weiteren, noch höher gestuften Formen der Illusion aufbaut. Das heißt dann Derivate, Finanzprodukte, ja, und solche Dinge, die natürlich genauso, weil sie Schein sind, kollabieren. Das ist das, was wir erstmals 1987, dann 1996, dann 2000, 2002 und 2008 und naja. Ich will jetzt keine Prognosen abliefern, aber es wird bald wieder nachzulesen sein, wie wieder irgendeine Blase kollabiert. Ja, wir wissen nicht wo, wir wissen nicht genau wann, aber das können wir sagen, weil alle ökonomischen Blasen, der Schein des Geldes, durch eine fiktive Vermehrung eben auf einer Illusion basiert. Und Illusionen müssen irgendwann enttäuscht werden. Und Buddhismus ist die Wissenschaft der Enttäuschung. Das muss man sich klar machen. Buddhismus ist die Wissenschaft der systematischen Enttäuschung. Das nennt man übrigens auch Madhyamika. Ja, Täuschungen zu durchschauen. Also was wir tun können, ist, dass wir sagen, jetzt Moment, alle Vorschläge, die wir hören werden über die Reform unserer Finanzmärkte, alle Vorschläge werden nicht diese fundamentale Täuschung aufheben. Das müssen wir mal verstehen. Wo ist sie am wenigsten? So können wir argumentieren. Wo verursacht eine Täuschung am wenigsten Leiden? So kann man argumentieren. Aber sie abzuschaffen, das hieße Samsara abzuschaffen. Gut, das gibt's auch. Ich weiß, Chögyam Trungpa wollte immer eine erleuchtete Gesellschaft. Ich weiß zwar nicht, wie das gehen soll, aber ich habe da so meine Bedenken aus vielerlei Gründen. Ja. Aber eins würde ich sehr wohl vertreten, dass man Leiden mindern kann. Und das kann man durchaus auf der ganz tiefen Einsicht in die Struktur der Wirtschaft, indem man sagt, alle illusionär aufgebauten Formen, die nur darauf beruhen, dass ein paar mehr Menschen in diese spezielle Illusion glauben, sind eben zum Untergang verdammt. Solche Blasen müssen platzen. Und das ist ehrlich gesagt das ganze tiefere Geheimnis hinter den sogenannten Derivaten, abgeleitete Finanztitel. Was hat man da gemacht? Die Grundlage ist der Geldwert, so wie wir ihn kennen, das Bargeld, das wir in der Tasche haben. Darauf baut man dann auf Kreditformen. Ich leihe es her und bekomme es irgendwann zurück, natürlich mit Zins. Die Geldgier mischt immer mit, ist klar. Dann kann man Forderungen auf dem Kreditwege, die kann man wieder handeln. Das waren frühe Formen des Wechsels oder solche Dinge. Dann kann man Preise, die in der Zukunft fällig werden, ja, zum Beispiel Getreidepreise im Sommer, wenn wir vom Januar ausgehen, da kann man sagen, ich will mir ein bisschen absichern, vielleicht ist ja der Getreidepreis niedrig. Dann schließe ich mit jemandem ein Geschäft ab, der sagt, nee, er wird nicht niedrig sein, er wird hoch sein, und dann finde ich eine Gegenpartei, dann hat man da wieder, das ist ein sogenanntes Future-Papier, ja. Und dann kann man diese Papiere bündeln und dann kann man Fonds draus bilden. Dann kann man die Fonds wieder versichern, wieder eine Stufe drauf. Und jede Stufe häuft eine weitere Illusion über den darunterliegenden Wert, häuft darauf noch eine weitere Illusion, eine weitere Stufe der Illusion. Das heißt, das ganze Finanzgebäude ist eigentlich etwas, was auf dem Glauben beruht. Und solange, das ist wie beim Schneeballsystem, sagt Ihnen das was, ja, solange ich Leute finde, die einzahlen, ja, solange wird eine Rendite erwirtschaftet. Aber irgendwann geht's Geld aus, irgendwann finde ich niemand mehr, der diese Produkte kauft. Und dann bricht das System zusammen. Es sei denn, auf der Grundlage des dort geschäffelten Reichtums bildet sich eine Machtklique, die so viel Einfluss hat, dass diejenigen, die den Geldwert selbst kontrollieren können durch Vermehrung, nämlich die Zentralbanken, dass sie die in die Haftpflicht nehmen und sagen, ja, jetzt bricht unser System hier zusammen, ihr müsst uns retten. Bailout nennt man sowas von Banken, ja. Und dass sie das immer wieder schaffen, ist doch erstaunlich. Heute hat die EZB beschlossen, dass man die Staatspapierspekulanten wieder mal auszahlt. Ja. Bloß nicht pleite gehen lassen. Ja. Da geht die Gier unheimliche Risiken ein, rein illusionäre. Und hinterher, wenn die Risiken platzen, sagen sie, jetzt wollen wir aber, wir sind kein Risiko eingegangen. Und wenn ihr uns nicht auszahlt, dann bricht die ganze Gesellschaft zusammen. Das ist natürlich ein völlig falscher Gedanke. Geld vergesellschaftet, ja. aber nicht die ganzen Stufen an Illusionen drüber. Da würden ein paar tausend Leute würden schon Geld verlieren, ja, wenn wir die einfach pleite gehen lassen. Aber es würde nicht die ganze Basis des Geldes kaputt gehen, was jetzt beim Euro sich abzeichnet. Kurz, ich wollte Ihnen zeigen, dass jetzt habe ich nur einen Gedanken konsequent durchgezogen, nämlich die illusionäre Form einer in der Gesellschaft wirksamen Erscheinung, nämlich das Geld, von der wir ausgehend von der buddhistischen Lehre von vornherein sagen können, die ist leer, die hat keine Selbstnatur, die hat keine Dauer, da ist keine Substanz dahinter. Man muss sich nur konkret immer anschauen, wie vollzieht sich die Illusion, wie funktioniert die, da steckt dann Arbeit drin, ja. Also es nützt nicht viel, wenn man das Prinzip mal durchschaut hat. Also ich habe sehr, sehr lange mir dann all die Literatur angeschaut und habe sie dann unter diesem Aspekt kritisiert und systematisch durchforscht. Ja, am Ende waren es dann 1200 Seiten, ja, an Kritik. Weil man muss sich einlassen drauf und das ist etwas sozusagen der Wermutstropfen. Wenn ich Ihnen jetzt Madhyamika so vorgeführt habe, ach prima, dadurch schaue ich ja ganz schnell etwas. Ja, der Teufel sitzt dann im Detail. Man muss sich schon anschauen, wie dann die Illusionen wirklich im Detail funktionieren. Ja, sonst können Sie mit den Leuten gar nicht streiten. Jetzt mache ich die letzte Bemerkung, dass wir zur Diskussion kommen. Wie kann man da was ändern? Wie gesagt, ich habe nichts, ich persönlich, Sie können anderer Meinung sein, selbstverständlich. Ich habe nichts dafür übrig, dass wir sagen, wir schließen uns jetzt zusammen und jetzt womöglich haben wir eine ganz tolle buddhistische Idee, wie eine buddhistische Ökonomie aussieht. Und diese Idee, da kämpfen wir jetzt dafür, dass sie verwirklicht wird. Ja, erst in Deutschland, dann in Europa und dann in der UNO und dann weltweit und am Ende steht die erleuchtete Gesellschaft. Ja. Vergessen Sie nie, da draußen sind Menschen, die haben schon Ideen im Kopf. Wir müssen ihnen die Ideen austreiben. Und das ist das Schwierige. Also ist Buddhismus zunächst immer Dialog, Diskurs, Toleranz anderen gegenüber. Mitgefühl mit den Personen. Aber bitte, das ist mir sehr wichtig, nicht Mitgefühl mit falschen Gedanken. Mitgefühl kann nicht heißen Mitgefühl mit falschen Gedanken. Ja? Ich habe Mitgefühl mit einer Person. Ich habe mit dem Banker, der da, ich nenne jetzt keine Namen, aber der da sich Gott gleich fühlt und entsprechend das in der Presse verlautbaren lässt, mit dem Menschen habe ich als armes Würmchen wirklich, habe ich Mitgefühl, weil der versteht überhaupt nichts von der Welt. Ja. Aber das, was er sagt, da habe ich überhaupt kein Mitgefühl. Das müssen wir kritisieren. Darum ist der Buddhismus eben im Wesentlichen eine kritische Lehre. Und die analytische Meditation, die diese irrenden Denkformen kritisiert, gehört eigentlich mit zu unserer Praxis. Ja, es gibt immer zwei Arten der Meditation. Shamatha mache ich auch jeden Tag. Es ist wichtig, dass man zentriert ist, dass man ruhig wird und dass man den persönlichen Hass, die Aggression und so, was entstehen könnte, wenn man Nachrichten guckt. Ja. Ich erinnere mich sehr gut, wie ich 18 war und die ersten Vietnam-Nachrichten im Fernsehen gesehen habe. Ja. Ich wäre entweder am liebsten auf die Straße und hätte alles niedergebrüllt oder, ich habe dann eine Gitarre angesteckt, Elektrogitarre, und so laut und so lang gespielt, bis die Wut wieder weg war. Also das heißt, diese persönliche Aggression, das ist die eine Sache. Da kann man fertig werden, indem man sich auf ein Sitzkissen setzt, indem man eine Visualisationsübung macht oder all diese wunderbaren Dinge, die uns die Tradition an die Hand gibt. Aber wir können nicht kollektive Illusionen damit beseitigen. Da müssen wir ins Gespräch gehen, da müssen wir gemeinsam mit anderen was unternehmen. Und ich sage immer, es gibt zwei Ebenen. Es gibt da oben eine und es gibt die alltägliche. Geld funktioniert, weil wir alle uns täglich der Illusion unterwerfen. Wir reproduzieren es praktisch, indem wir es einfach verwenden. Jedes Mal, wenn Sie eine Münze in einen Automat schmeißen oder einen Geldschein über die Ladenkasse schieben, haben Sie erneut dieser Illusion zugestimmt. Sie haben Ja zur Illusion gesagt. Ja, das muss man verstehen. Selbst wenn Sie noch so sehr auf dem Sitzkissen sagen, das ist doch Wahnsinn. Ja, dann stehen Sie auf und sagen, jetzt habe ich aber Durst, ich will mir wieder einen Tee kaufen. Ja. Und schon ist die Illusion wieder reproduziert. Also das ist nicht so ganz einfach. Dennoch können wir von unten durch unsere Verweigerung, durch andere Kooperationsformen, da kann man schon sehr vieles machen. Darum unterstütze ich sehr viele Unternehmungen, die sagen, was unter dem Stichwort Commons läuft, also so neue Gemeinschaften bilden, die aus dem Markt ein bisschen rausgehen, lokale Gemeinschaften, das ist alles wunderbar. Also von der Basis her können wir viele Ideen umsetzen, wenn sich ein paar Leute zusammentun, eine Stadt irgend sowas macht, Regiowährung einführt oder sagt, wir verwenden bestimmte Produkte nicht mehr oder sowas, wunderbar. Ja? Aber das wird immer nur lokal funktionieren. Es gibt aber auch da oben noch etwas, und das ist mir wichtig. Da habe ich meine Aufgabe für mich persönlich gesehen. Es ist vielleicht nicht für alle Anwesenden hier nachahmenswert, aber ich will es Ihnen wenigstens sagen. Gestützt wird unsere Form von Ökonomie. Man kann es sehr, sehr schön zeigen an diesen ganzen Finanzmarktmodellen, die die Banken heute noch verwenden. Gestützt wird von oben unsere Ökonomie sehr wohl von einer Denkform. Und das ist die ökonomische Wissenschaft. Also ganz präzise die Finanzmarkttheorie, die haben Finanzmarktmodelle gemacht, die wenden dann die Banken an und die bringen uns den ganzen Kladderadatsch. Also muss man da oben auch ansetzen. Was heißt das? Wenn man wirklich den Dharma ernst nimmt und wenn man Madhyamika ernst nimmt, dann muss man sich kritisch mit diesen Denkformen auseinandersetzen. Also für die Ökonomie habe ich das jetzt die letzten 30 Jahre getan. Zuerst war es ziemlich einsam, aber seit 2008 ist es interessant, da interessieren sich sehr viele dann für die Kritik, da haben wir irgendwas gemerkt. Ja. Also ich, 98, das ist jetzt keine, ja doch, ist eine Werbeeinblendung indirekt. Mein erstes Buch, Die Frage über die Grundlagen der Ökonomie, ist 98 erschienen. Ich weiß nicht, das Handelsblatt hat da einen Verriss geschrieben, die Neue Zürich hat einen Verriss geschrieben, die FAZ hat es sehr gut besprochen, aber worin bestand der Verriss? Ja, er glaubt nicht an die unsichtbare Hand, die den Markt regiert. Da glaubt er nicht dran. Ja? Das kritisiert er. Wie kann er es wagen? Ja? Das war der Tenor der Kritik. Ja. Heute lese ich sowas nimmer. Ja. Im Gegenteil, heute zitiert mich Sandersblatt sogar mal zustimmend. Aber das, so ändern sich die Zeiten. Ich will damit nur sagen, von da oben muss man auch was tun. Jeder in seinem Bereich. Die Mediziner sollen ihre Medizin kritisch anschauen, die Physiker ihre Physik und nicht etwas machen, was ich leider im Dharma sehr oft sehe, dass wir einen neuen Gott anbeten. Die Wissenschaft hat gezeigt, die Neurowissenschaft hat jetzt auch entdeckt, dass sich was im Gehirn verändert, wenn ich meditiere. Jetzt darf ich's. Da akzeptieren wir plötzlich als oberste Instanz eine Institution, die gezeigt hat, was sie alles von Wahnsinn genauso verbrechen kann. Ja? Gerade die Hirnforscher, das vergisst man immer. Die haben in Amerika 6.000 bis 8.000 Menschen einfach das Corpus Callosum durchgeschnitten. Also das Gehirn, die Hirnhälften durchtrennt. Und dann lesen sie heute, ja, es hat sich gezeigt, dass bei denen mit zwei Hirnhälften, wo das durchtrennt ist, die reagieren ganz merkwürdig und daraus ziehen wir folgende Schlüsse. Aber was da für menschliches Elend dahinter steckt, ja, das ist so wie ein Journal von KZ-Ärzten, wir berichten von unseren neuesten Experimenten, so kommt mir das immer vor. Und niemand schaut mehr auf die Tragödie dahinter. Ja. Also wir haben keinerlei Grund, uns vor den Wissenschaften zu verneigen. Ja. Übrigens auch nicht vor der Physik. Ja. Die Physik ist auch nicht sakrosankt. Es ist noch die beste unter allen Wissenschaften. Ich habe auch im ersten Studium habe ich E-Technik studiert. Ich habe eine tiefe Neigung für die Klarheit und Schönheit physikalischer Theorien. Aber wenn die Welt da draußen, die wir beobachten, wenn das wirklich nur relative Wahrheit ist, dann kann auch die Physik keine absolute Wahrheit verkünden. Ja, das sollten wir uns klar machen. Von Neurowissenschaften rede ich jetzt gar nicht. Ja, da könnten wir ja, was die alles von Unsinn vertreten haben in den letzten Jahren, das ist ja wirklich, geht auf keine Kuhhaut. Die schlimmsten waren die Ökonomen. Das war die Leitwissenschaft der letzten Jahre. Also da finde ich, wer mitmachen will, sich mit ihnen anzulegen. Es zeigen sich jetzt Früchte. Also ich bin richtig begeistert. Die Studenten rebellieren jetzt dagegen und sagen, wir wollen von solchen Professoren, die so einen Unsinn lehren, wie die traditionelle Theorie, wollen wir nicht mehr unterrichtet werden und so. Das ist mehr, als ich in Mitte der 90er Jahre, als ich angefangen habe, darüber zu publizieren, auch nur entfernt geträumt hätte. Also man kann auch von da oben was verändern, ja, indem man wirklich konsequent verweigert, die Illusionen mitzumachen, die da ventiliert werden. Ich könnte Ihnen tausend solche nennen. Das scheinen mir die zwei Wege zu sein. Vielleicht die Kritik der Wissenschaften, natürlich auch Kritik bestimmter politischer Theorien, das gehört alles mit dazu. Da können sich viele beteiligen bei der Politik, bei den Wissenschaften, das muss man halt schon studieren. Also das ist leider der Nachteil, sonst werden sie als Schwätzer angeschaut, das ist klar. Ja, also unter 10 Jahren Studium irgendeines Fachs wird es nicht laufen. Ja, also das ist der Wermutstropfen. Aber auf der unteren Ebene, auf der praktischen, alltäglichen, da können wir natürlich etwas machen. Wichtig ist mir nur, erstens, dadurch wird Leiden gemindert und die Menschen können Mitgefühl aktivieren und sogar entfalten und etwas üben. Das ist mein Kriterium. Und zweitens, sie müssen es selber machen. Ja. Dass nicht wieder ein Ideologe von oben kommt und sagt, das müsst ihr jetzt machen, ihr müsst das Silvio Gesellsche Schwundgeld einführen und das funktioniert genau so, ich sage euch, wie es geht. Ja. Dann ist schon wieder alles von einer Idee beherrscht und wir haben eigentlich nichts verbessert. Jetzt habe ich Ihnen keinerlei konkrete Hinweise gegeben, keinerlei konkrete Handlungsanleitungen. Und insofern mögen Sie vielleicht frustriert sein, aber ich habe Ihnen vielleicht einen Weg gezeigt, wie man aktuelle Probleme diskutieren kann. Wir können jedes Einzelne uns angucken. Glauben wir doch das, was wir in anderem Zusammenhang, ich spreche jetzt zu denjenigen, die wirklich auch Buddhismus praktizieren, glauben wir doch das, was uns die großen Lehrer sagen. Die Welt beruht auf einer fundamentalen Illusion und das zeigt sich alltäglich. Wie? An der Vergänglichkeit. Ja? Wenn die Dinge einen Bestand hätten, wenn die Illusionen also dauerhaft wären, funktionieren würden, dann wäre nicht alles vergänglich und würde Leiden erzeugen. Also wir können sicher sein, dass das eine ganz, ganz tiefe Wahrheit ist. Und diese Wahrheit sollte man eben uns auch selbst zutrauen. Wie der Buddha in der Kalama-Rede gesagt hat, geht nicht nach überlieferten Lehrmeinungen, nach heiligen Büchern, nach der Autorität heiliger Schriften, geht nicht nach irgendeinem Guru oder sonst etwas. Wenn ihr aber selbst erkennt, dann mögt ihr diese oder Verhaltensweise aufgeben, die Leiden vermehrt. Und genau dieses Rezept würde ich gerne weitergeben. Vielen Dank.
Vielen Dank. Dann würde ich jetzt sagen, haben wir Zeit und Raum für Fragen.
Ja, und zwar möchte ich gerne wissen, mir kam gerade so der Gedanke, als Sie erzählt haben, dass eigentlich, als diese Illusion noch funktioniert hat, also die Illusion, dass Geld tatsächlich einen Wert an sich darstellt, die Welt doch eigentlich noch halbwegs in Ordnung war. Also ich denke da zum Beispiel an Leute, die gespart haben, die gearbeitet haben, gespart haben, das Geld irgendwie aufs Konto, in ihre Spardose und sich dann irgendwann mal ein Auto davon gekauft haben oder vielleicht sogar ein Haus oder so. Da ging das doch alles noch halbwegs gut. Aber als die Leute dann anfingen, an dieser Illusion, wie Sie sagen, zu zweifeln, also wirklich nicht mehr zu glauben, dass da ein tatsächlicher Gegenwert dahinter stand. Also als sie angefangen haben, Kredite aufzunehmen, ohne sich Gedanken zu machen, kann ich die überhaupt durch den Wert meiner Arbeit zurückzahlen? Oder angefangen haben, Kredite aufzunehmen und sich gedacht haben, naja, wenn es dann irgendwie schlecht geht, dann gehe ich halt in die Privatinsolvenz und fange wieder von null an. Und das waren ja auch Sachen, die Leute, irgendwie ganz normale Leute, machen oder gemacht haben und die sich dann eben bis in diese höheren Ebenen, wie Sie gesagt haben, fortgesetzt haben. Wo ich eigentlich das Gefühl habe, als in dem Moment, wo diese Illusion eigentlich anfängt zu bröckeln, bricht es zusammen. Wenn Sie verstehen, was ich meine.
Ja, also dem würde ich insofern zustimmen, dass es immer Regionen, Länder und Zeiten gegeben hat, wo die Fata Morgana relativ stabil war. Ja. Aber es war trotzdem eine Illusion. Ich sage es Ihnen inwiefern. Wir blicken gerne nach Deutschland und sprechen dann vom rheinischen Kapitalismus in 60er Jahren. Da war doch alles wunderbar. Erstens war es gar nicht so sehr viel wunderbarer. Die Löhne waren im Durchschnitt also niedriges Einkommen. Das ist eine rückwirkende Illusion. Also die Zahlen sprechen nicht unbedingt dafür. Aber was man vergisst, wir waren auch damals schon eingebettet in eine Weltwirtschaft. Und am anderen Ende vieler Produkte steckte genau das, was wir heute sogar ein bisschen mehr wissen, an Elend in Afrika, an den Zulieferländern. Und wir haben exportiert und haben durch unsere Exporte regionale Kulturen zerstört. Ja, wir haben wunderbar, das schafft Arbeitsplätze, toll, jetzt kaufe ich mir noch ein Häuschen. Ja. Also das ist immer sehr lokal. Und da entdecke ich keinerlei Stabilität, da entdecke ich die sehr destruktive Macht des Geldes nach außen gerichtet. Und das dürfen wir nie vergessen, wir haben eine Weltwirtschaft inzwischen erreicht. Ja. In alten Zeiten gab es immer mal wieder auch lokale, vorübergehende Stabilität für 20 Jahre, 10 Jahre. Aber sehr viel länger hat es nicht gedauert, weil Illusionen eben nicht länger halten. Das ist ein ganz einfacher Grund. die Münzverschlechterung zum Beispiel, über die im Mittelalter geklagt wird. Ja. Da könnte ich Ihnen, da gibt es einen sehr wunderbaren Autor, den Nicolas von Oresme, der hat das schon sehr genau untersucht. Da haben sie dieselben Probleme wie heute, die man heute der Zentralbank vorwirft. Dann hatten wir eine Hyperinflation 23, dann haben wir die Weltwirtschaftskrise 29 gehabt. Ja. Wir haben die Argentinienkrise, wir sind jetzt gerade zufällig in Deutschland, wenn Sie jetzt in Argentinien wären, hätten Sie das nicht gesagt, was Sie eben gesagt haben. Ja. Und wenn Sie in Afrika leben würden, es kommt darauf an, wo, in Südafrika, in einem bestimmten Waisenviertel, da hätten Sie es vielleicht gesagt, aber auch schon mit Vorsicht, weil Sie rundherum andere Dinge vor Augen haben. Also man muss vorsichtig sein. Illusionen sind Illusionen, die beruhen darauf, dass Menschen bestimmte Verhaltensweisen wiederholen. Ja? Und dann stabilisiert sich etwas. Alles, was wir an Stabilität beobachten können, ist eigentlich Gewohnheit. Und solange Gewohnheiten einigermaßen funktionieren, sich reproduzieren, das nennt man übrigens Karma nebenbei bemerkt, ja, solange stabilisiert sich auch eine Illusion. Die karmische Illusion bleibt relativ stabil. Aber sie ist nichtsdestotrotz eine Illusion, die durch kleine Veränderungen erschüttert werden kann. 1000 Möglichkeiten gibt es da und gab es in der Geschichte als Beispiel. Also die Illusion ist nicht so, dass der gegenüber was Reales entspricht, dass man sagen kann, ja, es gibt einerseits die Illusion und dann gibt es noch was Wirkliches. Ja. Das ist ja gerade die Illusion. Es gibt nichts Wirkliches. Wirklich im Sinn von dauerhaft, bleibend. Zum Beispiel, ganz typisch, was Sie in der Diskussion heute finden, ja, jetzt muss dieses Geldsystem, das ein reines Papiergeldsystem ist, das muss abgeschafft werden. Wir müssen auf was Reelles zurück. Zum Beispiel Gold. Gold ist reell. Gold hat einen reellen Wert. Ja. Und wenn wir jetzt einen Goldstandard einführen, dann ist die Welt in Ordnung. Das wird jetzt sogar in der republikanischen Partei in den USA diskutiert, diese Vorstellung. Ja. Das ist Illusion, weil auch Gold nur einen Wert hat, wenn alle dran glauben. Ich könnte Ihnen 1000 Schwierigkeiten sagen, die Sie aus dem Goldstandard historisch, den gab es ja schon mal, ja, die sich historisch ergeben haben. Ja. Also da sieht man, diese Vorstellung, es ist irgendwas Stabiles dahinter. Vollgeld gibt es so als Theorie. Oder man sieht ein, ja, Geld hat eigentlich keine Stabilität, also müssen wir die Instabilität ins Geld ganz bewusst einbauen. Das ist dann rostende Banknoten. Geld wird ständig weniger wert. Ja. Und dann ist man gezwungen, es immer schneller auszugeben. Und wenn man es immer schneller ausgibt, dann wird die Wirtschaft angekurbelt und wir erleben Riesenprosperität. Ja. Das ist Silvio Gesell, diese Vorstellung. Ja. Also Sie sehen, es gibt 1000 wunderschöne Ideen, aber immer wieder steckt diese abendländische Substanzidee dahinter. Und die Substanzidee sagt, alle wirtschaftlichen Tatsachen kann man zurückführen auf etwas Dauerhaftes, ein Wesen des Menschen. Ja, es gab in die 80er Jahre, gab es in den USA eine Diskussion im American Economic Review, ist der Kapitalismus genetisch bedingt? Ja, sind alle, viele amerikanische Ökonomen, nicht alle natürlich, viele sind völlig überzeugt davon, haben wir wieder eine Substanz, ist eine genetische, die können wir nicht ändern. Ja. Außer durch vielleicht Gentechnik irgendwann mal. Aber das, der Egoismus, der ist genetisch verankert. Ja, da können wir nichts dran machen. Dann haben wir eine genetische Substanz. Oder es kommen die Neurowissenschaftler und sagen, ja, das ist, das Gehirn denkt, da können wir gar nichts dagegen machen. Ja. Man kann höchstens operativ eingreifen, sagt der Gerhard Roth. Ja. Wenn ein Verbrecher ein Verbrechen begeht, der ist gar nicht schuld. Das war ja sein Gehirn. Das können wir höchstens operativ können wir was machen. Ja. Ein Wahnsinn, ja, also das. Also das sehen Sie schon, es ist immer drum, bekenne ich das nicht als Lippenbekenntnis, ich lebe wirklich diese buddhistische Lehre in dem Punkt, wir können nichts festhalten und immer wenn wir das versuchen, dass wir dahinter etwas suchen, das uns Stabilität gibt, erliegen wir einer fundamentalen Illusion. Die funktioniert eine Zeit lang. So wie ein Leben, ja. Ich bin jetzt 63, es hat bei mir wunderbar funktioniert, bis auf, dass ich ein bisschen zu fett bin oder so, ja. Aber sonst geht es mir sehr gut. Aber ich weiß todsicher, dass es nicht ewig so weitergeht, ja. Oder Beziehungen, ja. Manchmal lebt man 2-3 Jahre in einer glücklichen Beziehung und aus heiterem Himmel passiert dann irgendwas und die Beziehung ist futsch. Ich bin da schon gerade so ein Dinosaurier, weil ich seit 40 Jahren in einer stabilen Beziehung lebe, die Ehe heißt sogar noch. Ja. Das gibt's noch, aber das ist, ich mache mir keine Illusion darüber. Ja. Das scheint mir ganz wichtig zu sein, dass wir diese Vergänglichkeit auch leben und die Leerheit darin erkennen. Ja. Vielleicht ein Satz. Es gibt eine Methode, Nagarjuna empfiehlt sie, der Buddha hat sie schon empfohlen. Die sicherste private Versicherung, die Sie eingehen können, gegen die Wechselfälle der Ökonomie. Jetzt erwarten Sie alle was ganz Tolles. Gell? Die heißt, kultivieren Sie Bescheidenheit. Je weniger Bedürfnisse man hat, desto glücklicher sind. Da kann Ihnen nichts passieren. Ja? Wenn Sie wirklich mit wenigem zufrieden sind, was soll Ihnen passieren? Ja? Wie der Zen-Meister gesagt hat, dem ein Dieb noch seine kleine Hütte ausgeräumt hat, na, ist er nachgerannt und hat gewunken und hat gesagt, aber den Mond kannst du mir nicht wegnehmen. Ja. Also das ist wirklich Bescheidenheit. Da können wir sehr viel tun, ja.
Ja, ich hätte mal die Frage, finden Sie nicht, dass wir doch jetzt ein anderes Bewusstsein langsam entwickeln, indem wir mehr Verantwortung oder auch gegenseitige Abhängigkeit erkennen und auch Leid versuchen zu vermindern, zum Beispiel indem wir jetzt die Atomkraft abbauen und auf erneuerbare Energien gehen und auch so ein Trend ja besteht, mehr vegetarisch zu essen und auch diese ganze Diskussion um die Biosprit zum Beispiel, dass es ja auch durchaus kritisch gesehen wird. Ist das vielleicht so eine Art beginnende Revolution? Würden Sie das so sehen?
Ja, schön wär's. Wenn ich jetzt 22 wäre, dann hätte ich da wahrscheinlich Ja gesagt. Es waren andere Illusionen, die ich damals hatte. Ja, es gibt wunderbare Verbesserungen, die ich absolut unterstütze. Dass wir uns von der Atomkraft abwenden, da kämpfe ich auch schon auf anderen Ebenen gegen Ökonomen. Es gibt einen nicht unbekannten Münchner Ökonom, der die Atomkraft geradezu mit Vehemenz, mit Atomenergie verteidigt, ja. Das ist sicher sehr gut, dass wir immer mehr Bewusstsein haben, welche verheerende Folgen eigentlich übermäßiger Fleischkonsum hat. Also nicht Vegetarismus, aber Reduktion wenigstens von Fleischkonsum. Wunderbar, unterstütze ich. Und ich sage Ihnen mein Argument, wie ich sowas beurteile. Immer wenn man ein Handeln einfach unterlassen kann und damit Leiden mindert, ohne dass ich was positiv umsetzen muss, dann ist die Sache in der Regel sehr positiv, ja. Wenn ich positiv was umsetzen, ja, also ich spreche jetzt Todesstrafe auf alle Fleischfresser aus, ja, oder sowas, dann erzeuge ich natürlich wieder Fürchterliches, ja. Also Buddhismus ist eigentlich negative Philosophie, er will was wegnehmen. Er will die Illusion wegnehmen, die Leiden verursacht. Und wenn wir die Illusion haben, dass ein Steak das einzig Wahre ist und entdecken, dass man also, was weiß ich, aus Tofu oder aus anderen Dingen wunderbare Gerichte machen kann, dann ist das natürlich absolut insofern positiv, weil ich ja nur was wegnehmen muss, ja. Oder wenn ich bestimmte Verhaltensweisen ändere, dass ich beim Strom spare, dass ich beim Autofahren sehr zurückhaltend bin und auch nicht immer bei Grün auf Vollgas trete und davon bei Rot dann schon wieder Vollbremsung machen muss, dass man die Verhaltensweisen ein bisschen, das ist alles, glaube ich, sehr, sehr positiv und auf der individuellen Ebene. Aber ob sich daraus jetzt ein großes, globales, neues Bewusstsein entwickelt, ich weiß es nicht. Ja, ich kenne natürlich viele esoterische Vorstellungen. Das ist böse jetzt, wenn ich das so sage. Ja, aber von einer neuen Bewusstseinskultur, die sich entwickelt, ich habe die Rede mitbekommen und habe es erlebt und habe es selber versucht nachzuleben. Ich habe schon das Alte, ich habe die Flower Power noch miterlebt. Ich habe mit Tränen in den Augen die Beatles gehört, ja, all we are saying is give peace a chance und so weiter. Und da war immer wahnsinnig viel Hoffnung da. Ja. Und ich habe auch so Aufbruchbewegungen miterlebt. Und wenn ich mal angucke, was davon übrig geblieben ist, dann bin ich ein bisschen vorsichtig. Ich glaube nicht, dass wir Samsara vollständig Hochglanz polieren können und runderneuern können. Aber ich sage auch nicht, wie ich immer wieder, übrigens interessanterweise gerade von Theravadins höre, ja, Samsara ist ein Blödsinn, Samsara verbessern zu wollen. Wir können nur individuell sozusagen aussteigen. Ja, das ist natürlich genau wieder das andere Extrem, das ich für falsch halte. Ich glaube, wir können eine bessere Gesellschaft machen in vielerlei Hinsicht, aber es werden nur Einzelheiten sein. Es werden nur einzelne Bereiche sein. Also so einen globalen Bewusstseinswandel, dass sich so etwas wie eine erleuchtete Gesellschaft verwirklicht, halte ich für nicht sehr wahrscheinlich. Jetzt bin ich ganz höflich.
Ja, das ist ist eigentlich jetzt keine Frage, aber ich meine, wie Sie eben sagten, das ist alles Illusion, also es stimme ich ja auch zu, aber dennoch, also das, was da eben gesagt wurde, ich meine, letzterdings, also der Buddhismus, Buddha sagt ja nicht nur, dass alles Illusion ist, Buddha sagt ja auch, dass auch das Göttliche in uns ist, und das ist ja auch irgendwie so ein Ansatz, dass wir daran arbeiten, und das ist was, woran wir, also das sollten wir ja nicht zur Illusion machen, diesen Gedanken, sondern den schon real leben. Und ich meine, soweit ich weiß, tun Sie das ja zum Beispiel auch. Und wenn Sie jetzt so sagen, was weiß ich, wenn so lange eine Ehe hält oder so, das hat ja auch, ist ja auch eine Frucht von einem bestimmten ethischen Verhalten. Und ich meine, eigentlich ist das für uns, oder in meinen Augen jedenfalls, schon der einzige Ansatzpunkt. Ich kann mich nicht damit entschuldigen, zu sagen, so oder so lebe ich jetzt nicht, weil ich ja nicht zu dieser globalen Glücksgesellschaft beitragen kann. Also mir bleibt eigentlich nur der Weg, also so ich das für mich, auf dieser bescheidenen, auch da ist ja dieses Wort richtig angebracht, auf dieser bescheidenen Ebene halt mein Bestes zu tun, sag ich mal so.
Dem stimme ich auf der persönlichen Ebene vollkommen zu. Also da gibt es überhaupt keine Diskussion. Ich muss ja immer einen bestimmten Schwerpunkt setzen. Also was ich heute nicht gemacht habe, ich habe relativ wenig vom Mitgefühl gesprochen, aber wichtig scheint mir folgende Erkenntnis zu sein. Die Erkenntnis gegenseitiger Abhängigkeit, also das, was wir im Buddhismus sozusagen als Ziel und als Praxis üben, die Erkenntnis gegenseitiger Abhängigkeit kann als einzig für mich, einzig überzeugende, rationale, ethische Begründung nur zum Mitgefühl führen. Ja? Wenn ich an mir runterschaue und sehe, ich bestehe aus Pflanzen- und Tierleichenteilen und nichts an mir habe ich selber hergestellt und alle 7 Jahre erneuert sich mein Körper und ohne Luft zu atmen kann ich gerade mal 5 Minuten, ich weiß nicht, ob ich so lange aushalte, existieren. All diese vollkommene Abhängigkeit, dieses vollkommen ausgeliefert sein, dass man sich ja wirklich klar machen kann, kann eigentlich nur zu einer einzigen ethischen Haltung führen, das ist Mitgefühl. Ja. Und das kann es natürlich auch nur in der Ökonomie. Nur die Schwierigkeit ist, in der Ökonomie vermitteln wir ja gerade unsere gegenseitige Abhängigkeit über die Geldrechnung. Ja. Und ich kann jetzt zwar auch in dieser Fremdheit der Geldrechnung wiederum Mitgefühl üben, ich kann was spenden und so. Das ist ja die, worin sich sowas dann noch äußert. Ja. Oder ich kann bei den Preisen aufpassen. Oder ich kann Produkte kaufen, die ich als schädlich, nicht kaufen, die ich als schädlich erkenne und sowas. Also ich kann auch in dieser Geldgesellschaft, kann ich das Mitgefühl noch artikulieren. Aber es ist natürlich sehr, sehr schwer. Ja. Es gilt da eine einfache Erkenntnis, die Evolutionstheoretiker immer wieder sagen. Gruppen bis zu etwa 150 Leute, das lässt sich so auf Diskussionsebene organisieren. Alles, was darüber rausgeht, dann braucht man dann Hierarchien oder man braucht Geld oder man braucht eine Art Polizei, die Ausreißer ein bisschen aufpasst, also in Anführungszeichen Polizei. Also das ist die Schwierigkeit von Großgesellschaften. Ja. Und wir werden das Geld nicht abschaffen können. Und deshalb sind wir auch bin ich der festen Überzeugung, wie ich 20 war, habe ich geglaubt, man könnte das ins Paradies herstellen, aber es wird nicht funktionieren. Was ich noch gesagt habe, das habe ich jetzt wirklich ad personam gesagt, allerdings auch sozusagen an alle buddhistischen Freunde, die sich ein bisschen mit der Wissenschaft etwas näher befassen. Wir sollten wirklich den Dharma ernst nehmen. Zu der Zeit, als Nalanda gegründet wurde, als Nagarjuna lehrte, zu der Zeit haben sich die ganzen Madhyamika-Theoretiker, Nagarjuna zuerst und dann später die Nachfolger, Baba Viveka, Buddha Palita und so weiter, die haben sich mit zeitgenössischen Denkformen auseinandergesetzt. Die haben gesagt, was läuft da schief? Ja? Und haben die zeitgenössischen Denkformen kritisiert. Und heute lese ich immer wieder in Kursen, dass dann, da guckt man sich an, was hat der Chandrakirti gegen die Chidamadrins gesagt und so weiter. Das ist alles ganz furchtbar spannend in einem historischen Sinn. Aber was wir tun sollten ist, was wäre eigentlich zu sagen gegen die Illusion, die die Neurowissenschaftler heute vertreten, die die Ökonomen vertreten, die die Mediziner als Ideologie vertreten, die zum Teil auch Physiker vertreten, Chemiker, die uns Wunderdrogen versprechen und die Heilung übermorgen oder irgend sowas. Wir müssen den Mut haben, den Dharma ernst zu nehmen. Der Dharma ist eine Wissenschaft der Enttäuschung. Heißt, die Illusionen, die in den Wissenschaften stecken und die so viel Elend hervorrufen, die müssen wir wirklich auch auf dieser ganz hohen wissenschaftlichen Ebene angehen. Also ich fordere immer wieder Leute dazu auf, da gerade Physiker. Ich habe jetzt versucht, mit Physikern mehr zusammenzuarbeiten. Mit Neurowissenschaftlern geht es ganz gut. Ich habe in meinem Erststudium E-Technik studiert und da die da ständig rummessen, verstehe ich wenigstens, was sie messen. Gut, ich habe nie irgendwelche Rattengehirne anatomisch zerlegt. Insofern habe ich keine Ahnung von diesen Dingen. Aber ich weiß, wie die messen und das reicht meistens, um sagen zu können, was die von Unsinn erzählen. Ja. Also das finde ich, den Mut sollten wir haben. Nicht jetzt einen neuen Gott anbeten. Letzter Satz, du willst den Herr was sagen. Entschuldigung. Was ich für einen ganz großen Blödsinn halte, wenn heute Buddhisten hinstehen und sagen, ja, das, was heute die Wissenschaftler entdecken, das sagen wir ja schon lange, das steht ja schon im Abhidharma. Da sprechen wir von den 10 Richtungen. Und die Theorie der Superstrings, die sprechen jetzt von 10 Dimensionen. Das haben wir alles schon gewusst. Ja. Das ist völliger Unsinn, sowas. Ja. Also erstens sind das die 10 Raumdimensionen und sind nicht das, wovon die Superstring-Theorie spricht. Aber es ist die Verehrung der neuen Gottheit. Ja. Eine Zeit lang war es der Staat, das Geld ist es oder es ist die Wissenschaft. Das sind die Götter, die wir verehren und da verneigen wir uns davor und verleihen ihnen dadurch Macht. Und durchs Verneigen verleihen wir ihnen Macht. Das muss man wirklich verstehen. Und das sollte man aufhören, schlicht und ergreifend. Den Mut haben, jeder in seinem Bereich, sie alle sind Experten in einem bestimmten Bereich, jeder in seinem Bereich soll sagen, hoppla, ja warum stimmt das überhaupt, was ihr da sagt, ja. Denn nicht reflektierte, kritisch durchdachte Denkformen verursachen Leiden. Da müssen wir wirklich aufpassen. Insofern könnte sich der Buddhismus ein bisschen mit Immanuel Kant treffen. Ja? Sapere aude, wage es, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Ja.
Herr Professor Brodbeck, hier, mich würde noch interessieren, Sie haben eben vom Mitgefühl gesprochen. Gibt es in der gegenwärtigen Diskussion um soziale Probleme eine aus Ihrer Sicht Dinge, die wir weiter verfolgen sollten, die wir unterstützen sollten? Wie ist da Ihre Meinung? Ich meine, es ist eine ganze Menge in der gegenwärtigen Diskussion, wo hier darüber gesprochen wird, wie man auch zu Veränderungen kommen kann, die mehr Mitgefühl hier hervorbringen. Ich sage mal ein Beispiel, was in der Diskussion ist, das bedingungslose Grundeinkommen. Ja? Wie stehen Sie zu solchen Sachen und welche Überlegungen haben Sie dazu?
Sehen Sie, bedingungslose Grundeinkommen, ich habe mit Götz Werner oft auch persönlich diskutiert und so weiter. Wir verstehen uns zwar persönlich ganz gut, aber in der Idee folge ich ihm nicht. Ich sage Ihnen das Argument. Das bedingungslose Grundeinkommen ist eine Geldform. Eine Geldform muss einer bestimmten Währung bezahlt werden. Ja, und sie muss sich, damit sie überhaupt die Funktion erfüllt, die sie tun soll, an Mindestlebensstandard für jedermann zu garantieren, stehe ich absolut dahinter. Ich möchte, dass jeder seine Grundbedürfnisse befriedigen kann. Ja? Und zwar in naturaler Form, nicht in Geldform. Ja? Jeder braucht ein Hausdach, anständige Ausbildung, anständige Nahrung und so weiter. Da könnte man so einen kleinen Katalog von bestimmten Grundbedürfnissen machen und könnte man sagen, da gibt es ein Grundrecht drauf. Ja, wie wir die dann befriedigen, da müssen wir fallweise diskutieren. Wenn ich es in der Geldform festlege und sage 1000 Euro oder irgend sowas, er hat sich ja schon runterhandeln lassen auf 800, soweit ich gehört habe. Ja. Was mache ich dann? Dann setze ich wiederum eine abstrakte Summe in Beziehung zu Größen, nämlich Preisen, die sich ständig ändern. Ja. Und dann legen wir jetzt 1000 Euro fest und der Euro kollabiert. Was machen wir dann? Dann rechnen wir es in D-Mark um. Und wie ist dann mit den Wechselkursen? Wie ist dann bei den Griechen? Dürfen die keins haben? Und führen wir es auch in Afrika ein? Also wir haben wieder die Illusion Geld dazwischen. Und das will ich nicht. Da sehe ich den.
Zum Grundeinkommen würde ich Ihnen sehr schnell zu sagen.
Ja, also sehen Sie, wenn daran gearbeitet wird, dass direkte, die Amerikaner sagen face to face, wenn das direkte Kontakten von Menschen, also lokale Gemeinschaften, dass sowas gefördert wird. Darum unterstütze ich zum Beispiel Regiowährungen. Warum? Regiowährungen werden das Geld nicht ersetzen, aber das sagt eine Stadt, hoppla, wir ordnen uns dem Geld nicht unter, wir machen es genau umgekehrt. Wir setzen uns übers Geld, da werden wir demokratisch drüber bestimmen, über diese Geldform und sagen, wie wir das einsetzen, wie wir es verwenden. Wie sie es dann begründen, ist mir eigentlich egal. Aber das Entscheidende ist auch hier, man unterwirft sich nicht mehr der abstrakten Macht des Geldes, sondern man versucht, lokal Austauschformen zu finden und versucht, die Kontrolle zu behalten. Wichtig hierbei, es muss klein bleiben. Ja, sobald es wieder größer wird, wird es nicht funktionieren. Ja. Also das wäre zum Beispiel eine Initiative, die ich sehr unterstütze. Oder was ich wunderbar finde, sind diese Pflegegutscheine, die in Japan eingeführt worden sind. Ja, dass junge Leute über 5, 6, 7 Jahre in jungen Jahren alte Menschen pflegen, dafür bestimmte Gutscheine bekommen und im Alter können sie diese Gutscheine verwenden und werden selber gepflegt. Das ist eine Art, ist noch Geld, ist noch, Marx würde sagen, Entfremdung oder sowas, ja. Aber das ist eine Sache, die, da haben wirklich alle was davon, stärkt Gemeinschaft und ganz abgesehen davon, dass jemand, der jemand pflegt, dann natürlich eine ganz andere menschliche Beziehung zu alten Menschen, zu kranken Menschen entwickelt und die Erfahrung mitmacht, ja. Ich habe 18 Monate Zivildienst gemacht mit behinderten Kindern. Ich möchte keinen Tag von dieser Erfahrung missen, ja. Obwohl ich dabei auch Situationen erlebt habe, wo man jemand an die Wand klatschen möchte. Das ist klar, ja. Aber es ist eine unendlich wichtige Erfahrung gewesen. Ich finde, das sollten viele Menschen machen, ja. Solche Dinge. Also Sie sehen, alles, was in Richtung direkter Kontakt von Menschen geht und diese abstrakten Formen über Rechtsanwälte, über den Staat, übers Geld, wo man das alles vorne vorlässt, ja. Außen vor, sagt man, glaube ich, hier in Hamburg, ja. Also das so als kleines Rezept. Sonst müssen wir uns jedes Detail angucken. Ich sage nur ein Beispiel, Sie wollen was Konkretes hören. Ein Freund von mir hat eine Softwarefirma und hat Banken ursprünglich mit irgendwelcher Software versorgt. Anleger, die dann Fonds bilden und dann also ihre Geldgier frönen können, den bestmöglichen Fonds mit bestmöglichen Informationen. Dann haben wir beide gesagt, das können wir jetzt nicht sofort abschaffen. Aber jeder, der anlegt, will auch oder ist noch ein bisschen Mensch und Bürger dahinter, ja. Und wenn man dem sagt, schau mal, da gibt's noch einen Alternativfonds, da kriegst du jetzt 1% weniger Zins, aber wir versprechen dir, wir untersuchen den ganz genau, da ist garantiert keine Waffenindustrie, da ist garantiert kein Tierversuch drin. Und du hast doch gesagt, du willst das nicht, ja. Also können wir doch nicht diesen Fonds, magst du nicht einen Fonds raussuchen, wo deine Präferenzen eher zum Ausdruck kommen? Das war dann sehr schwer, weil das im Detail zu, es gibt viele so Ethikfonds, aber da darf man nicht so leicht drauf reinfallen, weil da sind dann Firmen beteiligt und wenn Sie dann nachgucken, wem gehört die Firma, zu 30% gehört es der Firma und der gehört, und da ist plötzlich eine Waffenfirma. Ja, also da will man. Ja, natürlich. Und darum haben wir jetzt eine Software entwickelt oder aufgebaut, die jetzt auch von Banken so verwendet wird. Und übrigens die katholische Kirche in Österreich, ein großes Land, als Hauptkunden dafür gewonnen hat, dass man gesagt hat, ihr verwaltet doch die Vermögen von euren Priestern, wollt ihr nicht mal was Ethisches tun? Und immerhin ein Land in Österreich, ein Bundesland hat das in der Tat mitgemacht. In Deutschland keine Chance. Ja, die legen also querbeet an und es ist dann völlig wurscht wo. Ja. Und Rom legt ja sogar in der Kondomindustrie an, aber das ist nur so ein kleines, das ist nur ein kleines Aposie am Rande. Also da kann man was tun in einem sehen Sie, da habe ich jetzt nicht die Menschen verbessert. Die wollen immer noch Rendite haben, die wollen immer noch anlegen, ja. Aber jeder hat ein bisschen ein schlechtes Gewissen und da kann man wenigstens da drauf zurückgreifen und eine kleine Verbesserung erreichen, ja. Also was ich eigentlich sagen will, ist, diese großen, weltumfassenden Verbesserungen, in meiner Jugend war ich so, ja, da wollte ich auch die Weltrevolution und was ich alles Mögliche wollte, habe mir Marx gelesen und so weiter. Das habe ich begriffen, das funktioniert nicht. Ja. Ich verdanke es natürlich dem Dharma, ja, dass ich das begriffen habe. Ja. Also das scheint mir aber wichtig zu sein, dass wir eigentlich immer nur die simple Frage stellen, wird wirklich durch diese Maßnahme ganz konkret von irgendeinem Menschen, irgendeinem Lebewesen Leiden gemindert? Ja, dann mache ich's. Nein, dann versuchen wir was anderes. Ja. Das scheint mir Mitgefühl in Aktion zu sein. Ja.
Ich möchte meine Frage anschließen. Ist das Mikro? Okay. Sie hatten ja auch schon vom Euro-Krise gesprochen und ich habe da einiges gelesen und wenn man das, ja, wie soll man das sagen, Es geht schon in die Richtung, die gesagt haben, wobei also das ist, man sich wundert, wie groß die Illusionen waren, ob das nur bei den Griechen waren oder bei den Deutschen, und die gesagt haben, wir, naja, so ein bisschen, wir das wird schon klappen, wenn wir es wollen. So ein Euro, also das, wir nähern uns so an, weil wir es eigentlich so beschlossen haben. So, und jetzt steht man aber eigentlich da, ich habe so von meinem beschränkten wirtschaftlichen Wissen oder Einblick schon das Gefühl, man hat so die Westwahl zwischen Pest und Cholera. Das ist also entweder, wie soll ich sagen, schnell auseinanderbricht oder aber langfristig schon zu größeren auch Verwerfungen kommt. So, das ist das eine, wo ich dachte, wo man vielleicht auch die Gefahr hat, so zynisch zu werden. Und dann sehe ich natürlich, dass jetzt aber eine Menge Leute auch einfach ins Unglück stürzen wird, namentlich die schon in Griechenland oder in vielen südeuropäischen Ländern. Und die Frage ist, wie verhält man sich dazu? Sagt man, also weil, macht es überhaupt Sinn dazu eine, oder kann man dazu überhaupt eine Position beziehen, weil das ja einfach so komplex ist und so viele Abhängigkeiten dabei sind? Ich bin da ein bisschen ratlos und wie man, ob, also weil, andererseits ist man ja als, auch als, sagen wir, als Wahlbürger schon zum Beispiel gefragt, dass ich mit meiner Stimme auch ein bisschen mitentscheiden kann zu einem 60-Millionstel, was zum Beispiel von den Deutschen oder bei irgendwelchen EU-Wahlen oder so weiter, welcher Weg da eingeschlagen wird.
Ja, das, da schneiden Sie jetzt natürlich einen ganz wesentlichen Punkt an. Ich will es von einer Seite her. Ich habe gerade für, vielleicht kennen Sie die Zeitschrift Ursache und Wirkung, eine österreichische buddhistische Zeitschrift, die haben was über Lüge gemacht. Und da habe ich so auch die Lüge als soziale Form, habe ich da ein bisschen näher mir angeguckt und habe daraufhin PR untersucht und so weiter. Also wie eine Scheinwirklichkeit auch ganz bewusst geschaffen wird. Also das ist ja der Witz, Illusion entsteht nicht nur einfach spontan, sondern sie kann auch propagandistisch erzeugt werden. Da brauche ich, glaube ich, nichts weiter dazu sagen. Da haben wir im 20. Jahrhundert Erfahrung genug gemacht. Warum sage ich das? Die Undurchsichtigkeit, die scheinbare Undurchsichtigkeit dieser Eurokrise ist weitestgehend PR. Es ist im Grunde ziemlich einfach. Es ist wirklich sehr, sehr einfach. Da hat sich eine relativ enge Clique, nämlich im Banksystem und Hedgefonds und ein paar andere Angelagerte. Eine relativ enge Clique hat sie Mitte der 90er Jahre durch ein paar, sie nannten das Finanzinnovationen, vom übrigen Finanzsektor mehr oder minder losgelöst, aber gleichwohl beruht all das, was sie machen, auf diesem Finanzsektor. Sie benutzt die Grundlage des Banksystems, unseres normalen Geldverkehrs und haben darauf ihre Tricks gesattelt, die man jetzt im Detail dann studieren könnte, was dann nicht ganz so einfach ist. Da wird es dann schon komplex. Aber die Idee dahinter war ganz einfach, dass man eine Dachstruktur über dem normalen Banksystem. Sie haben vorher von man bringt Geld zur Sparkasse, man spart von Haus und dann hat man ein Haus oder hat ein Auto. Das sind normale Bankfunktionen gewesen. Auch darin steckt Illusion, habe ich gesagt. Aber diese normalen Bankfunktionen sozusagen, vor allem die Finanzierung von Unternehmen über Aktienmärkte, die hat man benutzt, um Scheinprodukte zu erzeugen, und zwar sehr bewusst, mit Hilfe von Ökonomen. Durch entsprechende mathematische Modelle, die es schaffen, immer mehr Einkommen, das im übrigen Wirtschaftssektor erzeugt wird, gleichsam als Pflicht, als Abgabe an diesen Finanzsektor als Normalität aufzubauen. Das war der Trick dabei. Ja. Das kann man so fast laut, wenn man sagt, dann klingt das fast wie eine Verschwörungstheorie oder sowas, dabei weiß das jeder. Ja, jeder, der sich da drin auskennt, weiß, dass es so ist. Und da gibt's auch nur eine einzige Lösung. Diejenigen, die sowas gemacht haben, sind eigentlich faktisch Straftäter, weil sie auch gegen viele Gesetze verstoßen haben. Es wird noch nicht verfolgt. Und nicht einmal in den USA, obwohl da die Gesetze viel strenger sind. Diese Clique können wir uns nicht weiter leisten. Das heißt, mit etlichen gesetzlichen Regelungen muss man diese Art von Investmentbanking schlicht und ergreifend verbieten. Ja. Raten Sie mal, wer in den USA die Präsidentschaftskampagnen finanziert hat und heuer wieder finanziert. Zum Beispiel. Ja. Also Es ist, also wenn wir von außen auf die USA blicken, komme ich aus dem Kopfschütteln gar nicht mehr raus. Ja, da verschwimmt schon alles vor mir, aber nur weil ich ständig am Kopfschütteln bin. Man muss sich mal vorstellen, da wird ein alternativer Präsidentschaftskandidat aufgebaut mit Romney. Und der war lange Zeit CEO-Chef von Bain Capital. Bain Capital war einer der erfolgreichsten Hedgefonds. Die haben bis zu 95% Rendite gemacht. Wie haben sie das gemacht? Ja, die haben Firmen als Heuschrecken aufgekauft, ja, filettiert, haben die Leute rausgeschmissen und haben so die verwertbaren Teile haben sie dann weiterverkauft. Das war Bain Capital. Ja. Er war natürlich wahnsinnig erfolgreich. Das können Sie sich vorstellen. Ja. Und sowas ist jetzt Präsidentschaftskandidat. Bei Obama ist ein bisschen subtiler gelaufen, der ist halt unterstützt worden von den ganzen Wall Street Firmen. Was hat er nach seiner Wahl gemacht? Bei all den schönen Dingen, die sonst seine Aura umgeben haben, wo man fast schon Glorienschein gesehen hat, ja, was hat er dann ganz konkret gemacht? Er hat lauter Wall Street Banker in sein Beraterteam geholt. Ja. Ich sage nur Timothy Geithner, also das ist, was der Mensch alles schon gemacht hat. Das sind auch nach unseren geltenden Gesetzen sind es Handlungen wider das Gesetz. Also das will ich damit sagen. Vieles an der jetzigen Finanzkrise ist ein Verstoß gegen geltende Gesetze. Und die Politik schreitet nicht ein, weil sie sich davon abhängig macht.
Ja, das ist das Problem.
Das ist das Problem. Und das lässt sich natürlich auf Dauer die Bevölkerung nicht gefallen. Also darum wittere ich, wenn man nichts von oben verändert und reformiert, dann wird natürlich unten von der breiten Massenbasis, was man in Griechenland schon beobachten kann, was man in Ansätzen in Spanien beobachten kann. Wenn sie 50% Jugendarbeitslosigkeit haben und die Leute verzweifelt sind, irgendwann fangen die an, dann sich in seltsamen Parteien zu organisieren. Ja. Haben wir ja schon mal gehabt in den 30er Jahren. Also das ist der Punkt, dass für mich völlig unverständlich ist, dass jemand, der auch nur ein Jahr vorausblicken kann, das übersieht. Und
ja. Oder es kann doch auch sein, dass man wirklich mal Glück hat, dass man kluge Leute an der Macht hat, die wirklich was Sinnvolles, eine soziale Innovation noch einbringen, so wie Bismarck 1890 das Sozialversuch.
Naja, okay.
Was sich dann weltweit auswirkt. Das ist irgendwie diese Beispiele, was Sie sagen in Japan, da gibt es in jedem Land dieses Franchise-System,
ja.
In jedem Land auf der Welt irgendwo eine Sache,
die man nachmachen könnte.
Ja.
Ja, der Punkt ist, es gibt eben viele Menschen, nicht absolut gerechnet, aber es sind doch relativ viele, ein paar 10.000, die einen riesen Vorteil davon haben, dass man das nicht macht. Und das sind zufälligerweise die, die ökonomische Macht besitzen und die politische Macht besitzen. Ja. Das ist der Punkt. Und darum, um was zu ändern, müssen Sie die ganze Presselandschaft umkehren, dass solche Themen auch angesprochen werden. Haben Sie jemals, wenn über Griechenland geredet wurde, ich habe es jetzt 2-3 Mal in einem Kommentar gehört, es sei denn, Sie haben ein paar Mal SWR zufälligerweise gehört, was hier eher unwahrscheinlich ist, ich habe es also in ein paar Rundfunkinterviews gesagt, ja. Was wir immer wieder vergessen, wir sagen, wir in Deutschland machen alles richtig, die Griechen machen alles falsch, ja, die Südländer, also ich vereinfache jetzt extrem, aber es gibt auch Leute, die das dann sogar ein bisschen subtiler mit Zahlen belegen. Das stimmt ja überhaupt nicht. Seit Jahrzehnten produzieren wir Exportüberschüsse. Was heißt das? Wir exportieren mehr, als wir importieren. Wie bezahlt man das, was wir mehr exportieren, als wir importieren? Das muss jemand bezahlen. Woher hat er das Geld? Er kann es nur machen über Verschuldung. Ja? Das heißt, indem wir einen Exportüberschuss als Normalität aufrechterhalten, zwingen wir andere Länder, in die wir exportieren, dass sie sich verschulden. Und dann jammern wir, dass sie verschuldet sind. Ja? Ist das nicht absurd? Ja? Und wir tun so, als wären wir haben eine Selbstnatur, da haben wir es wieder, den falschen Gedanken. Wir sind gut, die Deutschen, machen alles richtig. Ja? Aber wir vergessen, dass wir gegenseitig abhängig sind. Und die Abhängigkeit erzeugt bei den anderen die Schulden, die wir ihnen dann vorwerfen. Ja.
Aber das ist doch alles bekannt.
Ja.
Es ist tausend jeder Talkshow, jede Woche haben wir das 3-4 Mal. Das ist bekannt. Aber
diesen einfachen Zusammenhang, dass Griechenland, Spanien, Italien, auch zum Teil auch Frankreich, dass die von auf Kredite angewiesen sind, sofern wie wir auf Exporte, auf Exportüberschüsse angewiesen sind. Und dass beides gegenseitig abhängig ist und dass man beides nur gleichzeitig reformieren kann, das hören Sie in der Talkshow nicht. Ja. Also so habe ich es leider noch nicht gehört. Ja.
Und eine ganz große Ironie ist ja noch zusätzlich dabei, muss man mal sagen, dass das außerdem noch mit sehr unethischen Mitteln oft ist. Also an Griechenland, es war ja hier in ich weiß nicht, ob da zufällig noch jemand war, im Schauspielhaus, diese Theodorakis-Hommage, da wurde das ja sehr deutlich dargestellt, dass das eben ganz viel da eben auch Panzer hin verkauft und so weiter, die sie gar nicht gebrauchen können. Also zum Beispiel, oder jetzt, wir exportieren auch schon kräftig wieder Atomkraft und so weiter. Also das ist doch alles noch eine zusätzliche Ironie. Also dieser Exportüberschuss, der wird auch gleichzeitig noch mit Mitteln betrieben, wo wir beteuern, dass wir selbst das nicht mehr wollen. Und trotzdem steht keiner bei uns dagegen auf, weil irgendwie ist es ja dann auch immer noch so, dass es ja noch das Gefühl gibt, dass wir ja noch sicher sind, weil wir ja noch diese Exportüberschüsse haben.
Es ist eben die große Illusion. Ja.
Irgendwie zusammen alles.
Ja klar, das ist der Punkt, das ist eben die große Illusion. Ja. Man kann nicht auf Dauer eine Nation stabilisieren durch Überschüsse. Das ist auch die Lektion, die China hat lernen müssen. Die haben es allerdings in der Tat schon früher begriffen. Die haben versucht, wenigstens die Binnennachfrage zu stärken. Allerdings mit Mitteln, die, da kriegen sie jetzt auf andere Weise Schwierigkeiten. Aber jetzt, China ist ein eigenes Thema, ja. Vor allem in einem tibetischen Haus ist das ein großes Problem. Aber wir sehen schon, die gegenseitige Abhängigkeit ist gar nicht so schwer zu verstehen. Das ist ja nicht so schwer. Ja. Und das sollte man ja als Gedanken wenigstens mehr ventilieren. Aber ich kann nur sagen, ich seit 20 Jahren bin ich unterwegs und sage solche Dinge. Ja, und der Einfluss ist absolut minimal. Ich gebe deswegen nicht auf. Es ist, ja gut, aber ich tue mein Bestes. Und was soll ich noch mehr tun? Ja? Ich meine, ich hoffe, dass immer mehr mitmachen und ich bin begeistert, dass jetzt seit ein paar Jahren junge Studenten die alte VWL verweigern und sagen, wir wollen jetzt was anderes machen und dass ich da auch immer häufiger angesprochen werde. Das finde ich schon für mich jetzt eine positive Entwicklung, aber es ist alles ziemlich tröge, das dauert. Ja. Also
in der Geschichte der Menschheit immer wieder Tage gegeben, wo wirklich was passiert ist. Da gab es mal eine französische Revolution, da gab es mal einen Bismarck, der Sozialversicherung
Ja, es gab die Französische Revolution und dann gab es ein paar Monate später den Terror. Das war nicht gerade lustig. Es gab die Russische Revolution, die Hoffnung für die Menschheit und dann gab es eines der bestialischsten Regime, die es in der Geschichte gegeben hat. Ja. Ja, sie wurde in den USA abgeschafft, aber wann? Ja, da waren wir in Europa schon viele Jahre weiter.
Trotzdem, irgendwie hat es die Gesellschaft geschafft, das irgendwann mal dieses System zu durchbrechen.
Das ist richtig, ja.
Wie haben Sie das geschafft? Also was muss passieren, damit dieses ein System, was als falsch erkannt wird, durchbrochen wird? Genauso wie jetzt dieses Finanzsystem oder dieser Clique zum Beispiel.
Ja, also im Finanz, sehen Sie bei Bismarck, da kann man natürlich auch ein bisschen was relativieren dazu sagen, aber ich will jetzt Ihren Gedanken sozusagen nicht durch zerreden. Ja. Also nehmen wir mal an, Ihre Hypothese, die Bismarck-Reformen waren rundherum was Positives. Gut, lassen wir das mal so stehen. Warum waren sie möglich? Ja, weil er an einer zentralen Stelle schon stand. Er hatte schon die Macht, es zu tun. Ja. Er wurde dann natürlich durch die wachsende Sozialdemokratie zum Handeln gezwungen. Sogar die katholische Kirche ist dann langsam umgeschwenkt. Ja. Und von daher entstand dann Druck. Ja, es kam dann Druck sozusagen aus dem Süden zum protestantischen Norden und es entstand Druck von der breiten Bevölkerung her. Und dann hat ein Mann an der entscheidenden Stelle sozusagen die Notbremse gezogen und hat gesagt, ich muss was unternehmen. Und hat es getan, aber der hatte die Macht schon. Und wer hat jetzt die Macht in den Finanzmärkten? Das gibt es eben nicht mehr. Richtig, aber sie ist eben... Aber da kam der Druck auch von unten. Aber sie hatte die Macht schon. Und darum konnte sie es tun. Ja.
Ist das denn die einzige Möglichkeit, Menschen
Ich glaube nicht, dass es die einzige Möglichkeit ist. Es gibt schon immer mal wieder relativ breite Volksbewegungen, die was verändern, die dann aber leider auch immer wieder beendet wurden. Also gucken wir uns die Katarer-Bewegung in Frankreich an. Das war ein wunderbares Aufblühen einer sehr demokratischen Kultur, höfisch demokratisch, aber es waren doch viele demokratische Elemente. Und dann zack, hat der französische König und der Papst reingeschlagen und die Geschichte kennen Sie wahrscheinlich, ja. Er schlagt sie alle, Gott wird die Seinen schon finden und so, das war dann die Parole. Also ich will sagen, es gibt immer wieder so Hoffnungswellen und ich hoffe, in meinem Leben nochmal eine erleben zu dürfen. Und ich schließe nicht aus, so im Sinn der Katastrophentheorie, dass wir irgendwann mal an einen Punkt kommen, wo urplötzlich sehr viele Veränderungen gleichzeitig passieren. Wie sollte ich das ausschließen, ja? Aber der Punkt ist, man kann es nicht herstellen. Ich sehe keine Möglichkeit, es zu machen. Ja.
Ich glaube, dieser Dialog verhindert andere an der Wortwelt.
Danke für den Hinweis.
Würden Sie vielleicht zwei, drei Worte, Sätze sagen zu diesen Konzepten von Mohamed Yunus, zum Beispiel Mikrokredite, Sozialunternehmen, diese ganzen Sachen, das ist ja auch in aller Munde, da ist eine große Bewegung im Gange, was halten Sie davon?
Also ich war am Anfang sehr angetan, als ich noch nicht sehr viel drüber wusste, war ich sehr begeistert. Ich habe dann das selbst auch zum Forschungsprojekt gemacht. Es wurden Diplomarbeiten darüber geschrieben und da gingen Leute nach Afrika und haben sich das angeschaut und haben dann ihre Arbeiten darüber geschrieben. Meine Antwort ist sehr gemischt. Also es kommt darauf an, wer es wie anwendet. Ja. Also inzwischen ist es so, dass in manchen Bereichen da wieder Renditeversprechen gemacht werden mit Mikrokrediten. Ja. Die Durchschnittsverzinsung ist 35%, die finde ich schon absolut unanständig. Also in bestimmten afrikanischen Gegenden. Dann gerade bei Yunus, da bin ich sehr zurückhaltend, weil ihm viel vorgeworfen wurde, jetzt auch persönlich. Ich will da nicht in der Gerüchteküche wühlen, das ist nicht mein Stil. Aber sagen wir mal so, Mikrokredite haben zum Teil ganz klassisch funktioniert bei Frauen, also in diesen Bereichen, das stimmt. Und da würde ich es natürlich unterstützen, ja selbstverständlich, wie käme ich dazu, das nicht zu tun. Wenn allerdings ein Konzept draus gemacht wird, wo man eben die Leute doch wieder in die Verschuldung treibt, ja, dann ist es nur die Fortsetzung dessen, was man bei uns mit sehr viel größeren Mitteln eben auch macht. Man macht, treibt die Leute, ich sag's jetzt böse, in die Schuldsklaverei. Ja, und wenn das wiederum, wenn man das als ein Mittel benutzt, sowas zu machen, dann ist ja klar, dass ich dagegen bin. Ja. Sie kriegen leider nichts schwarz oder weiß. Es ist alles irgendwie grau, leider nicht farbig dazwischen. Ja. Ich glaube, die Dame. Wollen Sie nicht ein Mikro nehmen?
Sie in dem blauen T-Shirt eben, das hat mich eben ganz begeistert auch hier. Was können wir verändern? Wie können wir das verändern? Und Ihre Frage, muss das immer der Mächtige sein? So habe ich Sie verstanden eben. Ne? Wahrscheinlich muss das wohl immer irgendwie der Mächtige sein. Nur die Frage ist ja, wer ist der Mächtige und wie kommt er da an diese Position? Und erfreulicherweise leben wir ja in einer Demokratie und können ja wählen und können Politik mitgestalten. Und da habe ich mich gefragt, dann ist doch eigentlich alles ganz einfach. Dann wählen wir einfach neue Leute, vielleicht so jemanden wie Sie, die das kapiert haben, wie das geht. Und dann kam die nächste Frage, ja, aber warum ist das nicht so? Und da wurde es auf einmal ganz einfach. Ich habe Ihnen sehr begeistert zugehört, Herr Professor, wie logisch Sie das alles aufgebaut haben. Also man konnte Ihnen direkt beim Denken zuhören. Ja, das fand ich begeisternd. Aber ich habe auch mir Gedanken gemacht, wer kann das verstehen? Das heißt, ich glaube, logisches Denken ist ja gar nicht so verbreitet. Also, ja, es ist meine Erfahrung.
Nein,
ja?
Das ist, gebe ich Ihnen leider recht. Ja.
Nicht jeder begeistert sich dafür, wenn jemand auf einmal so eine abstrakte Idee in diesen Raum zaubert und logisch aufbaut. Ja? Das kann eigentlich gar nicht so viele Menschen folgen. Und ich habe mir die Frage gestellt, was braucht es eigentlich, um den Menschen, der nicht abstrakt denkt und logisch, zu erreichen, um diese Idee zu verändern? Also Geld, ist Geld wirklich der Fokus? Geht es nicht eigentlich um was anderes? Und eine Idee habe ich dazu. Und zwar eine ganz praktische, so wie ich es selber mache. Das ist jetzt nichts für die großen Philosophien, aber mein ganz praktisches Wirken ist, dass ich persönlich Geld gar nicht mehr so ernst nehme. Und das Tolle ist, ich schwimme im Geld. Ja? Und ich merke auch, wenn ich mit Menschen spreche über Geld, dass ich es schaffe, ihren Fokus zu verändern, indem ich über was anderes spreche. Also zum Beispiel, was ist dir wichtig, woran hast du Spaß, was magst du gern, statt über Krankheiten oder über Geld zu reden. Ja, das wollte ich sagen.
Ja, ich weiß nicht, ob Sie die US-Bewegung The Secret kennen. Es klang mir so ein ganz klein wenig, bin ich daran erinnert worden, ich will Ihnen da nichts unterstellen. Das ist so die Vorstellung, ich muss es mir eigentlich nur lange genug intensiv wünschen, aber nicht mit dem Fokus auf mein Ziel, sondern das, was meine Bedürfnisse dahinter sind, und dann wird es sich zwangsweise realisieren. Naja, der Punkt ist, wenn man die Frage stellt, können wir, wenn wir jetzt in der Geldform bleiben, ich bin ja erst von diesem Gedanken bei Ihnen ausgegangen, könnten wir wirklich für alle genügend zur Verfügung stellen, dass sie ihre Wünsche und Bedürfnisse darin befriedigen können? Antwort: Ja, könnten wir. Selbstverständlich, weil unendlich viel verschwendet wird, ja. Selbstverständlich. Aber da müssen wir eben auch anderen etwas wegnehmen. Das ist leider, und die lassen es nicht los. Waffen zu produzieren ist ein unheimlich einträgliches Geschäft. Ja, der globale Opiumhandel ist ein unwahrscheinlich einträgliches Geschäft. Prostitution, Handel mit Kindern, Sklaverei ist ein unheimlich einträgliches Geschäft. Und ich glaube, es will niemand hier in dem Raum. Ja. Also da muss man aufpassen. Geld ist nicht einfach Geld. So als schöne Abstraktion ist das halt immer gut. Das war jetzt bloß so meine kleine Assoziation. Sonst habe ich immer die Hoffnung, naja, wir müssen es eigentlich nur alle positiv machen, dann wächst alles irgendwie und dann wird schon gut. Also das wird so nicht klappen. Ich freue mich sehr für Sie, wenn es für Sie persönlich gelingt. Ich bin ja auch sehr glücklich und zufrieden. Glauben Sie aber ja nicht, dass ich viel habe, aber ich bin die andere Richtung gegangen. Ich habe gesagt, so viel habe ich, meine Bedürfnisse setze ich ein bisschen drunter. Dann habe ich immer mehr, als ich brauche, und ich bin unendlich glücklich. Das ist ein Trick. Ja, ja, genau. Aber das, was Sie am Anfang sagten, fand ich jetzt insofern wirklich wichtig. Ich habe mich über Jahre jetzt damit beschäftigt, und zwar, ich habe es angedeutet, wie funktionieren eigentlich Propagandatechniken, wie werden eigentlich Meinungen gewonnen in Demokratien. Demokratie ist ja die Illusion, dass jeder ein Experte in allen Dingen ist und dann ganz als Experte entscheiden kann und dann wird sich schon das Richtige verwirklichen. Das klappt natürlich nicht. Ja. Darum haben wir ja eine repräsentative Demokratie, wir haben Parteien und die Parteien sollten dann Experten haben, die dann den Menschen was vorschlagen, dass sie dann so einigermaßen plausibel machen können, dass die es annehmen, und dabei verwendet man dann natürlich andere Dinge als rationale Argumente, da werden dann Bilder, Gefühle angesprochen und so weiter. Das halte ich durchaus für legitim, das tut übrigens auch jede Religion. Schauen Sie sich hier um, das ist ja keine nüchterne protestantische Kirche, wo keinerlei Schmuck ist, wo nur in der Mitte die Bibel liegt und man sagt nur das Wort zählt, sondern gerade im tibetischen Buddhismus arbeiten wir sehr viel mit Bildern und Emotionen. Das halte ich durchaus nicht für was Verwerfliches. Nur das haben die ganzen Massentheoretiker, Edward Bernays und so weiter, die Väter der PR, auch verstanden. Ja, Edward Bernays hat gesagt, eine moderne Demokratie kann eigentlich nicht funktionieren. Also müssen wir eine intelligente Manipulation der Massen finden. So ist sein Leitsatz in dem Buch Propaganda, das ist so das Kernwerk für die ganze PR-Technik. Ja. Und da sehen Sie wieder die Zweischneidigkeit. Ich kann mir vorstellen, das war Ihre Idee, der wohlmeinende, ja sozusagen der wohlmeinende Politiker, der sich in der Partei engagiert, wenn der solche Instrumente zur Überzeugung der Menschen verwendet, Bilder, Emotionen, wenn der emotionalisiert, dann ist das natürlich nicht a priori was Schlechtes, selbstverständlich nicht. Man wird auf sowas zurückgreifen müssen, um Menschen zu begeistern, um Menschen zu gewinnen. Die Schwierigkeit ist nur, wie kontrolliert man diejenigen, die sowas tun? Und da haben wir das Problem. Ja. Wer kontrolliert sie? Eigentlich sollten die Parteien so ein Selbstreinigungsprozess sein, dass jede dafür sorgt, dass keine Karrieretypen sich nur vorne hinsetzen, die die Partei benutzen, um irgendwelche persönlichen Ziele zu verfolgen. Aber das weiß man halt vorher nicht. Ich nenne jetzt mal keinen Namen, aber ich fürchte, Sie wissen alle, von wem ich spreche. Als die Grünen anfingen, ja, da waren etliche noch nicht so klar erkennbar in ihrem Profil. Und da, was sich dann herausgestellt hat, diejenigen, die Karriere durch und mit den Grünen gemacht haben, die hatten offensichtlich völlig andere Ziele. Ja, und Die ursprünglichen Ziele, die sie verwendet oder verfolgt haben, haben sich dann umgekehrt. Ich rede jetzt von Einzelpersonen. Ich habe jetzt nichts gegen die Partei gesagt. Ich bin politisch Agnostiker, also ich lehne immer. Ich spreche auch mal bei den Grünen. Ich gehe, natürlich gehe ich, würde ich nie. Naja, zur FDP ging ich auch nicht, ehrlich gesagt. Ja, natürlich ging ich nie zu irgendwelchen Linksradikalen oder zu Faschisten oder so. Sonst rede ich mit jeder Partei. Insofern auch mit den Grünen. Aber ich lasse mir nicht vereinnahmen. Das ist ein wichtiger Punkt. Die Frage ist, wie kriegt man die moralische Essenz in der Partei zu dem Kontrollmechanismus? Ich habe da viel drüber nachgedacht. Mir ist leider kein Patentrezept eingefallen. Ich weiß nur, wir werden nicht auf Bilder und Emotionen verzichten können, um Menschen zu begeistern, weil sie von der Logik gesprochen haben. Natürlich können wir nicht alle logisch überzeugen. Das habe ich schon lange aufgegeben, ja. Wenn Sie 350 Studierende in einem Hörsaal haben und mit Logik argumentieren, dann erreichen Sie 5%, das sind dann die sehr guten. Und dann gibt es noch einen Haufen von 100, das sind so die 2- bis 3er Kandidaten, den Rest schleppt man halt mit durch. Ja, da muss man dann auch mit Emotionalisierung und mit ein paar schönen Bildchen und Sie dürfen was auswendig lernen. Selbst bei intellektuellen Menschen, also die studieren, funktioniert das so. Es ist also auch keine Elite, die man rein über Ratio erreicht. Was es auch im tibetischen Buddhismus eben gibt, da gibt es ja diesen Kern, also in der Gelugpa-Tradition ist es sehr stark, der sehr rational argumentiert, aber wir haben drumherum eben auch immer noch die Emotionalisierung der Bilder. Und die Frage ist, wie beherrscht man das? Ich gebe die Frage weiter, ich habe keine Antwort gefunden. Das wäre meine Antwort an Ihre Frage, wie erreicht man über Intellekt die Menschen, da würde ich sagen, nee, funktioniert nicht. Offensichtlich schaffen Sie es mit Emotionalisierung in anderen Dingen, finde ich wunderbar. Ja. Ich habe viel Kreativitätstrainings gemacht, da ist mir es auch gelungen. Immer mal wieder. Ja, ja. Ja, ja, klar. Nee, da gebe ich Ihnen völlig recht. Ja. Wir können alle Agnostiker in Bezug aufs Geld sein. Ja. Ich habe in der Diskussion mal gesagt, ich bin Geldatheist, da waren alle völlig entsetzt. Ich sage, ich glaube nicht ans Geld, tut mir leid. Ja, gerne. Mein Zug geht morgen um 10 Uhr, also ich kann beliebig lange.
Ja, mir fällt hier in der Runde im Moment so auf, dass wir... oder dass bei einigen Wortmeldungen so rausscheint, was können wir tun, damit andere oder damit wir alle. Ich möchte eigentlich die Frage stellen, was kann ich tun? Weil ich meine, wir sind, auch wenn wir es manchmal nicht wahrhaben wollen, wir sind Individuen und jeder hat seine Bedürfnisse und jeder ist mit seinen Bedürfnissen gut oder schlecht eingestellt. Und ich meine, dass es darum geht, was wollte ich eigentlich am liebsten tun, damit diese Sache sich nicht oder damit diese Sache nicht eskaliert? Will ich jemanden anders wählen oder will ich mein Geld irgendwo besonders sozial oder besonders grün oder wie auch immer anlegen? Ich finde es also für mein Dasein ist wichtig zu sagen, ja, vielleicht auch mit dem buddhistischen Gedanken absichtslos zu handeln. Zu gucken, was kann ich tun, damit es mir gut geht und damit auch anderen gut geht. Nicht als idealistische Idee, ich bin ja auch nicht jemand, der über den Wolken wandelt, sondern einfach zu denken, wo gehe ich an die Grenzen des anderen? Wo bin ich bei mir und wo überschreite ich eine Grenze? Und das geht mit dem Geld genauso wie mit jeder anderen Handlung, die ich begehe. Da ist das Geld ja nur eine Sache. Das Geld ist vorhanden, das können wir nicht wegreden. Das Geld ist da und es ist auch als Illusion da. Aber wie gehe ich mit einer Illusion um, so dass ich anderen Menschen nicht in ihr Dasein reingehe? Und ich glaube, da kann jeder für sich eine Idee haben oder man muss eben halt meditieren, um diese Diese Idee zu finden.
Ja, das war jetzt eher ein Statement. Das war eher ein Statement. Nehme ich gerne auf. Ja, selbstverständlich. Also ich habe ja ganz kurz aus Ratnavali den Satz von Nagarjuna zitiert. Ich kann nur immer wieder daran erinnern. Für mich ist das wirklich eine Art kleines Leitbild, dass er gesagt hat, auch wenn wir durchschaut haben, dass eine Luftspiegelung von Wasser eine Luftspiegelung ist, wird sie nicht verschwinden. Der Fehler beginnt, wenn wir versuchen, daraus zu trinken. Ja, das scheint mir der entscheidende Punkt zu sein. Also wenn wir sozusagen unsere Seele, die es ja im Buddhismus nur, naja, mit Kommentar gibt, sagen wir mal so, ja, dass wir mit Leib und Seele uns ans Geld hängen, das weiß jeder, dass das ein Unfug ist. Aber viele tun es halt doch, und zwar im Negativen. Also gerade die im unteren Einkommensbereich sind, die haben nur noch ihre Geldknappheit im Kopf, ja. Und ich kann das nachvollziehen. Da würde ich sagen, da kann man schon an seinen eigenen Bedürfnissen arbeiten. Den Rat kann man geben, was immer ganz gefährlich ist. Also wenn man zum Hartz-IV-Empfänger sagt, jetzt schränk doch mal so ein bisschen deine Bedürfnisse ein, ja, dann geht's dir besser. Ja, das ist natürlich unverschämt. Ja. Ums Festhalten geht's. Also wenn er nur, da würde ich Ihnen sehr wohl zustimmen, wenn er nur noch an seinen fehlendes Einkommen denkt, dann wird er nie an seiner Situation was verbessern. Ja, das ist klar.
Ja. Okay, eine letzte Wortmeldung noch und dann.
Also ich wollte noch mal auf diese Idee von den in Anführungszeichen guten Menschen, die gute Dinge machen. Und ob was machbar ist oder so. Wo du jetzt gerade das Thema Hartz angesprochen, Hartz IV oder so. Es hat ja mal eine Regierung gegeben, die hat diese Hartz IV-Gesetze erschaffen. Und diese Hartz IV-Gesetze haben ja Folgen gehabt. Also man kann durch politische Entscheidungen wirklich eine Gesellschaft verändern. Zum Guten und auch zum Negativen. Ne? Also ich denke, viel von der sozialen Kälte, die sich in Deutschland so entwickelt hat, ist eine Folge von diesen Hartz IV-Gesetzen zum Beispiel. Und man kann das aber auch, also durch politische, das war eine politische Entscheidung, da hat sich eine Menge zusammengefunden unter Schröder, die das beschlossen hat. Das geht also. Ne? Man könnte es ja theoretisch aber auch im Positiven machen. Ne? Ich will mal ein kleines Beispiel nennen. Ich hoffe, die Geschichte stimmt. Das habe ich in einem kurzen Artikel gelesen in Frankreich. François Hollande, als jetzt die Benzinpreise in Frankreich gestiegen sind zum Sommer. In Deutschland war das genau das Gleiche. Was wurde gemacht? Es wurden Talkshows gemacht darüber, warum steigen die Benzinpreise, was kann da passieren und so. Ne? Und dann wurde, ja, jetzt wird das im Internet veröffentlicht und die Bild-Zeitung druckt jeden Tag eine neue Tabelle ab, wo die billigste Tankstelle ist. Es wurde aber nie das Thema zum Beispiel angesprochen, warum die Regierung nicht 3 Cent von ihren Steuern runtergeht oder so. Und François Hollande hat einen Deal gemacht, zum Beispiel in Frankreich, mit der französischen Mineralindustrie. Er hat gesagt, wir nehmen für 3 Monate begrenzt 3 Cent runter von unserem Gewinn und ihr macht das auch. Und es geht. Es hat er durchgedrückt. Er hat Druck erzeugt und wahrscheinlich vielleicht auch durch seine Mehrheit, die er im Bundestag und Bundesrat dort in Frankreich hat, hat er unheimliche Macht dort auch. Also es geht, wenn man an der Machtstelle sitzt und wenn man wirklich positive Absichten hat.
Ja, natürlich geht's, aber sehen Sie, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, was ist der Effekt, wenn Sie sowas tun? Da würde ich, jetzt argumentiere ich mal wie Herr Schäuble oder wie so jemand. Was ist der Effekt? Natürlich, die Staatseinnahmen sinken, das heißt, die Verschuldung wird wieder steigen. Und wenn die Verschuldung steigt, steigen die Zinsen. Und mit der Zinsbelastung wird der Haushalt im nächsten Jahr dann umso mehr belastet sein. Was muss man jetzt wieder machen? Jetzt muss man irgendwelche anderen Ausgaben kürzen. Dann hat er da zwar 3 Cent gegeben, aber woanders nimmt das dann wieder weg. Ja. Also es ist nicht ganz so einfach mit dem Geld, ja.
Ja, die Zeit ist weit vorangeschritten. Vielen Dank, Herr Professor Brodbeck, dass Sie da waren und so viel mit uns geteilt haben. Vielen Dank auch an Sie alle, dass Sie da waren und für die vielen interessanten Fragen und die interessanten Einsichten, die sich da ergeben haben. Vielleicht findet sich ja der ein oder andere, der vielleicht in unserem Forum noch weiter über dieses Thema diskutieren möchte. Wir stellen den Vortrag ein. Der wird wahrscheinlich am Wochenende online unter tibet.de zu finden sein. Und wir haben dort ein Forum. Vielleicht finden sich da einige, die dort auch noch vielleicht interessante Links tauschen möchten zu dem Thema oder sich sonst wie austauschen möchten, sich organisieren möchten, wie auch immer. Also die Möglichkeit ist auf jeden Fall da. Herzlichen Dank, dass Sie alle da waren und noch einen schönen Abend.
Kritik ist auch willkommen. Applaus. Danke Ihnen.